Wo kommst du her zum Beispiel?
Vom Messeplatz.
Ja, Lauter.
Lauter.
Natürlich.
Ja, natürlich.
Aber es gibt ja viele.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Ich begrüße euch ganz herzlich zur 52. Folge Unzerstörbar, der FCK-Podcast. Heute ist Donnerstag, der 11. August. Mein Name ist Sebastian und wie immer begrüße ich auch heute Abend Marc. Einen wunderschönen guten Abend, Marc.
Einen wunderschönen guten Abend, Sebastian vom Messeplatz. Wie ist das Wetter so bei dir?
Warm, aber zum Glück nicht ganz so heiß wie letzte Woche, aber wenn du mich fragst, trotzdem zu heiß.
Also bei mir dir? Hier draußen ist es wirklich heute wieder Wüstentemperaturen. Aber jetzt seit um 16 Uhr ungefähr geht Wind. Das heißt, es fühlt sich an wie Föhn. Abgekühlt hat es nicht, aber es ist irgendwie ganz angenehm schon fast, weil das Sauerstoff ein bisschen zirkuliert. Das ist ganz cool.
Immerhin.
Ja, genau.
Immerhin. Ja, aber das mit dem Messeplatz, das kann man sich immer wieder angucken. Es ist immer wieder lustig, es ist zu geil.
Es sind halt die Lauterer Originale irgendwie. Ja. Also der Typ, liebe Grüße, der bekommt das so schnell nie los, ob er will oder nicht.
Das sind 1000 Leute aus ganz Lautre, aus ganz Pals, aus ganz Deutschland, aus der ganzen Welt. Und kommst du am Messeplatz. Das ist einfach fantastisch.
Woher kommst du zum Beispiel? Am Messeplatz. Er wollte ja darauf hinaus, dass Kaiserslautern auch überregional natürlich Fans hat. Und weißt du, ich kann mir das so richtig vorstellen. Er steht da, bevor es losgeht, hat schon irgendwie 20 Leute gesprochen, alle irgendwie von weiter weg, Hamburg, Berlin, von mir aus noch Köln oder so. Und dann bist du live drauf. Und dann sind er da vom Messeplatz. Dann triffst du Lautra. Und dann denke ich so, um Himmels Willen.
Ah ja.
Könnte ich mal noch leichter Rohr zu verlieren, würde ich mal sie jetzt rausreißen. Na, also der Aufstieg, der ja, er freute nicht nur anhand des Fakts, dass man jetzt Zweitligist sind, nee, sondern auch über solche Koryphäe. Es gibt ja noch so einen Mitschnitt von der Sonneninsel Mallorca. Da hatte Danseberger Bub gemeint, er bleibt links nebendran stehen, neben der Reporterin, wartet ganz brav, bis die ihr Satz beendet hat. Und dann Kulterin, Laudern ist back.
Ja, einmal aber frei. Beim Messeplatz-Typ hat es immerhin dafür gereicht, dass er Selfie mit dem Beut gemacht hat. Nein.
Naja, ich meine, ich will nicht wissen, was der Beut dafür bezahlt hat.
Natürlich, natürlich.
Vielleicht hätte er müsse jetzt auch lautere Tattoo-Stechelose oder so.
Ach so. Ja, gut, passiert.
Also das kleine Lautre ist echte Witz als Tattoo, oder? Jetzt mal ohne Mist. Ich denke, der Typ vom Messeplatz, so heißt er auf Insta, hat so gefordert, so, und morgen treffen wir uns wieder da und dann gibt's Lautre, aber Mitte auf die Stern. Genau an die Position, mit der du den Ball verwischen sollst. Ah, schien.
Ja. Aber wenn man jetzt so viel Spaß hat, dann kommen wir vielleicht zu einem ernsteren Thema.
Kommen jetzt die Becher.
Genau.
Wow. Und
zwar
Umbruch. Oh Gott.
Gibt es wohl in letzter Zeit bei einem Heimspiel vermehrt Becherwürfe, vor allen Dingen wohl in der Westkurve. Und das Fanbündnis hat ja jetzt auch nochmal drauf aufmerksam gemacht. Mit dem tollen Slogan: Bier in die Kehlen, Becher in die Tonne. Also, ich habe das natürlich dann mitbekommen, weil ich natürlich dann in der Westkurve bin. Von daher kann ich das jetzt auch nur so aus dem Beitrag herauslesen, noch das, was ich so erzählt bekommen habe, aber es scheint wohl in letzter Zeit echt gravierend zu sein mit den Becherwürfen. Und lass das doch einfach, was soll denn das? Also wenn man halt bei einem Bier oder so, Bierdusche, weil halt jemand die Becher aus der Hand fällt oder sowas, okay, aber Becher in die Menge werfen und nach unten werfen, das geht halt einfach gar nicht. Also lass das doch bitte einfach.
Ich finde es halt irgendwie so ein bisschen, was heißt ein bisschen? Ich finde das total asozial, ja? Also, ja. Ich weiß nicht, für was man sowas überhaupt braucht. Eigentlich überhaupt nicht. Das Bier ist ja teuer genug, finde ich, im Stadion. Also teurer dürften sie es nicht machen. Und dann gibt es noch Leute, die schmeißen das gute Zeug da rum. Wobei es Rombacher kennt man, nochmal drüber diskutiere, aber dennoch, ja, aber es bleibt dabei. So Becher mit Bier ist halt voller schwer. Ne? Ja, genau. Und wenn du Mitmensch damit richtig triffst, dann kann das auch mal ein bisschen blöd ausgehen. Ja. Wobei, wenn du mich dann triffst in der Westkurve damit, dann hast du generelle Probleme. Dann werfe ich dich. Ja. Das ist dann, ja klar, also wenn der Becher werft, kann, also ich gehe davon aus, dass er dann sich selbst als Wurfgut anbietet. Davon ist doch auszugehen, oder nicht? Naja.
Ja.
Woanders fliege Feuerzeuge oder Bierbecher auf den Platz, bei uns fliegen dann so, möchte gerne Rambos auf den Platz, so mitten im Spiel, wenn der Gegner bei uns Eckball hat, platsch.
Sehr schön. Ja.
Aber es geht ja dann auch noch weiter. Es geht ja gar nicht nur ums Geld oder ums Bier, sondern tatsächlich um die Verletzungsgefahr.
Genau, richtig.
Und ich finde damit einhergehend irgendwie schon richtig kritisch, wie viele Bierleiche oder Alkoholleiche es dann nach so einem Spieltag gibt bei uns. Also das ist mal gegen Ende der letzten Saison tierisch aufgefallen. Also ich weiß nicht, ob. Also natürlich hast du hier und da mal früher Alkoholleiche gehabt, ne? Aber das, was ich so erlebt habe bislang, das war irgendwie nichts Lustiges mehr. Es war irgendwie so kurz vor der Alkoholvergiftung und das halt gerade bei den letzten 4 Heimspiele. Und du hast halt wie soll ich denn sagen, Aufforderungen bekommen von diesen Menschen, beziehungsweise es waren 3. 3 von 4 ist schon viel, die irgendwie Stress suchten. Also, aber nicht nur bei mir, ne? Also, Ich habe die dann natürlich gekonnt, wie immer. wegmanövriert. Aber der Anna beispielsweise, der hat anscheinend eine richtige Bekanntschaft gemacht, ja. Als ich dann Richtung Parkplatz lief, sah ich ihn wieder und er hat halt die Fresse bollert gehabt. Also entweder der ist ganz oft geht die Laterne Poste gelaufen, aber er hat leider den richtigen Doktor angesprochen. Und ich bezweifle es, dass er am Abend oder nächsten Morgen wusste, warum sein Gesicht so deformiert ist. Das kann ich mir nämlich nicht vorstellen, dass der überhaupt noch was mitbekommen hat. Und ich frage mich, ob es das wirklich sein muss. Also nicht nur beim Fußball, ich würde es jetzt so ein bisschen generell sehen. Ja, also so, wenn du Samstags unterwegs bist, ich weiß nicht, ich will sowas irgendwie nicht haben.
Ja gut, also ich persönlich kann es halt nicht nachvollziehen, wenn man aufs Fußballspiel geht und sich da so wegknallt, weil ich will ja was vom Spiel sehen, ja, also Bierchen 2, 3, egal, aber sich so voll scheppern, dass man vom Spiel nichts mehr mitbekommt, weiß nicht, dann brauche ich auch nicht aufs Spiel zu gehen. Aber gut, das ist nur meine Meinung.
Ja, natürlich. Ich gebe ja auch nur meine Meinung und meine Eindrücke wieder. So ist es ja nicht.
Aber hast du das Gefühl, dass es mehr ist? Also du hast ja gesagt, dass die letzten 4 Spiele so krass war, dass es krasser war wie früher.
Ja, würde ich sofort so sagen. Okay. Wir haben damals auch Gäre in der getrunken, und mache ich halt noch Gäre. Aber daran, also in dieser Intensität und in dieser Masse, würde ich sagen, ist es irgendwie schlimmer als damals. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, früher war alles besser. das nicht. Heute war der Ball noch mit Luft gefüllt. War es noch echtes Hermelinfell? Leder. Nee, Spaß beiseite. Aber so, das lässt oder hat mich durchaus nachdenken lassen. Vor allen Dingen war ich nicht der Einzige, der dem das eben so aufgefallen ist. Und ich frage mich halt, ob das irgendwie generell so ein gesellschaftliches Problem ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Lautra uns das irgendwie gepachtet haben. Glaube ich nicht. Ich glaube, so ist der aktuelle Zeitgeist anscheinend. Keine Ahnung.
Ja, glaube ich auch nicht, dass es ein exklusives Problem auf unserer Seite ist.
Ja, und was halt jetzt bei uns auch zunimmt, sind die also zum einen natürlich Groundhopper, aber die sind schon immer da, das finde ich ganz toll. Da gibt es also 2 oder 3, die haben so Vlogs gemacht.
Genau.
Finde ich ultra geil.
Vor allen Dingen halt auch vom Also nicht aus Deutschland, sondern
woher? In den Niederlande, der andere kam aus Amerika, genau. Irgendwo her. Warte mal, aus welchem Staat? Ich weiß nicht. Ist jetzt zu spontan das Thema. Der andere war Franzos. Gut, der hat nicht so weit, aber trotzdem ist es halt irgendwie, ne? Ich habe mal die Videos angeguckt und das war irgendwie schon cool. Genau. Und
was die halt alle gemeinsam haben, ist halt, dass alle total begeistert sind von der Stimmung und vom Stadion und was man so sieht.
Na gut, ich meine, du filmst dich auch nicht selber. Natürlich geht es da ein Stück weit um um Klicks halt.
Ja.
Aber sie machen eins, sie haben Inhalt, diese Videos. Und jetzt kommt nämlich das Gegenbeispiel. Jetzt gibt es so ein paar junge Leute sind die schlimmsten. Nimm mich, was ich gehört. Nee, so ist es auch nicht. Aber es gibt halt da so ein paar Spezies. Habe ich mal auch angeguckt. Sind auch Vlogs. Zumindest schreiben sie das auf ihr Thumbnail drauf. Und es ist auch eigentlich kein Vlog. Das ist einfach nur, um Klicks zu kassieren. Was es auch immer bringt. Also schneller Fame oder kurzer Fame, keine Ahnung. Und Inhalt der Videos ist so kurz die Anmoderation, wie wenn man sie schon jahrelang kennt, weißt du, so, ich weiß nicht, das ist ein bisschen merkwürdig, weil es sind halt keine Promis, also es wird so Stil 1:1 kopiert, das finde ich ja irgendwie cringe, sagt man dazu, ja, irgendwie merkwürdig.
Und in den Raum geschmissen.
Ja, genau. Und der Hauptinhalt ist halt einfach nur stumpfes Spielfeld abgefilmt. Und das geht so 9 oder 10 Minuten. Oder frage ich mich, was ist jetzt so die. Also, erstens mal kann jeder machen, was er will. Das Problem dabei ist aber, die DFL ist halt abmahnfreudiger in solche Sachen wie die DFB. Und die DFB ist ja zuständig für die Liga 3 und die DFL für die Liga 2 und für die erste Bundesliga. Die Leute, die sie vielleicht noch so mit dem Augen. Zusammen mit so einem Auge zu durchdrücke, ja, mit so Vlogs, weil sie eben nicht das Spielgeschehen richtig mitfilme und so, sondern weil es halt ein sympathisch gemachtes Video ist und vielleicht auch ein Stück weit Werbung für den Fußball, also für den Live-Fußball vor Ort im Stadion, wird aber da so ein bisschen Schublade gebastelt, wo sie irgendwann eventuell alle reingesteckt werden. Aber nicht alle machen Werbung für den Fußball, sondern vielmehr die Klaue oder die Verstoße gegen Lizenzrecht. Es mag perfide klingen, aber die DFL ist abmahnfreudiger. Das stimmt. Es gibt einen Mensch, der ist großer Werder Bremen-Fan, lebt auch, glaube ich, in Bremen und der betreibt seinen YouTube-Kanal schon, oh je, sind es vielleicht schon 15 Jahre oder sind es 10 Jahre, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und der macht ultra geile Videos, ja, und der macht also Talks und sowas, ne? Also so mit der Kamera halt, ganz normal jetzt, nicht irgendwie so übertrieben studiomäßig, aber der setzt sich halt so hin und hat vielleicht noch einen Gesprächspartner und dann geht's los. Und er macht halt eben auch Stadion-Vlogs, beziehungsweise hat er gemacht. Der wurde von der DFL, im letzten Jahr war das, glaube ich, oder war es vor 2 Jahren? Nee, es war im letzten Jahr, wurde er abgemahnt. Erstens mal ist sowas arschteuer und zweitens mal ist es äußerst unangenehm, weil da von jetzt auf später einfach untersagt wird, so Content zu produzieren. Denn der Content war gut, also war wirklich gut. War ein guter Mix. Und deswegen habe ich so ein Problem mit den Leuten, die halt einfach hingehen, für ein paar Klicks das Spielfeld abfilmen, wo ich mir dann denke, Alter, dann packt noch ein paar Infos irgendwie in der Video, weißt du, so, mach mal ein bisschen Infotainment und natürlich auch Entertainment, aber benutzt nicht das Spielgeschehen, um zu entertainen. Das ist nämlich Quatsch und genauso wenig finde ich es gut, wenn man ungefragt Leute abfilmt. Da finde ich ganz, ganz kritisch.
Ja, das ist ja auch also mein Problem ein bisschen. Ich mache jetzt, wenn ich im Stadion bin, mache ich ja meistens, also ich mache viele Bilder, aber meistens poste ich ja jetzt ein Bild für Instagram und so. Und dann passe ich halt auch immer auf, dass ich jetzt nicht unbedingt Leute mit dem Gesicht drauf habe.
Ja, ich meine, also wir gehen dann halt hin und zensieren vielleicht dann noch die Gesichter, ja? Ich habe sogar im Auftrag von unserem Verein gefilmt im Innenraum, ja? Und da haben sie die Choreo-Card aufgebaut und so. Da habe ich natürlich die Kamera drauf gehalten. Allerdings können sich die KT Ultras, aber wie auch jeder Einzelne, ja, der so ein bisschen näher im Bild ist, kann sich darauf verlassen, dass er halt verpixelt wird.
Ja.
Weil ich gehe nämlich von dem Fall aus, was wäre, wenn ich jetzt an deren Stelle wäre. So, ich möchte, weil ich vielleicht gerade irgendwie was anderes hochhalte oder so, möchte ich halt auch nicht irgendwie gefilmt wäre. Aber es geht ja auch so ein bisschen ums Prinzip. Ich möchte auch nicht gefilmt oder fotografiert werden, ohne gefragt zu werden zuvor. Irgendwie, wenn ich durch die Fußgängerzone laufe oder so. Na gut, möchte ja keiner, aber es geht so ein bisschen um, ne? Wie oft beispielsweise waren schon Leute für den offenen Kanal irgendwie in der Stadt oder Sat.1 oder irgendwie so. Da hat nicht Angst, sorry, wenn er mich jetzt drauf hat, müsste er was anderes nehmen. Möchte ich nicht. Aber nicht, weil ich prinzipiell kamerascheu bin. Das ist ein bisschen perfide, wäre das, ne? Weil ich betreibe ja auch YouTube-Kanal. Wir sind ja auch regelmäßig vor der Kamera. Aber wenn man einfach nur so stumpf die Kamera drauf hält und geht dann immer hin und fragt, dann, Alter, dann leckt mich doch fett, oder? Ich finde das irgendwie ungeholt. Ich weiß auch nicht. Ich sage, früher wäre das nicht passiert.
Genau, da gab es das alles so nicht. Aber
früher. Er klaut mir meine Zeitung.
Ja, genau. Ja, nee, also einfach vielleicht ein bisschen sensibel sein, auch gerade bei Instagram und so. Sieht man ja auch ganz viele Videos oder so kleine Reels, wie das da alles so, sich so nennt.
Ja, ja, die neue Sache, du. Ja, ja.
Ganz schlimm.
Naja, ich wollte es wohl, ich habe zu viele Videos geguckt. Muss man jetzt ein Eis haben. Oleg. Ja, aber das ist, wow, das ist mal, die Themen an allem miteinander zu tun gehabt. Cool.
Ja, jetzt mal ganz weit vom Thema abgekommen, aber gut, gehe ja dazu. aber jetzt noch zu einem Thema, das mal wichtig ist, und zwar reg ich mich heute vielleicht mal ein bisschen auf. Und zwar geht's um die Tickets. Also wir haben ja Ticketing im Allgemeinen schon öfters mal kurz, zum warte, Thema warte, und kurz, werden wir.
Sebastian?
Ja.
Kannst du nochmal sagen, um was geht's?
Soll mal gerade nochmal anfangen?
Sag einfach mal, um was geht's jetzt? Um die?
Um die Karten. Also ich habe mir.
Entschuldigung.
Also Ticketing hatten wir ja schon öfters mal zum Thema, werden wir wohl demnächst wohl auch nochmal größer machen. Und jetzt habe ich aber noch was anderes. Und zwar gibt es ja momentan, wenn man Karten bestellt, beim fck.de gibt es ja nur Print-and-Home-Tickets. Dazu gab es ja auch im letzten Spiel schon so ein Plakat, Ticketverkauf nicht nur im Internet, richtigen Karten statt Print-and-Home. So.
Statt Print-and-Home, ja.
Mein Problem bei dem Print-and-Home ist einfach, es gibt ein PDF, das kannst du da ausdrucken. So, jetzt habe ich das PDF gerade vor mir liegen. Die Karte selbst macht ungefähr ein Drittel von dem Bild aus.
Von der Seite,
die Karte, ja. Die Karte ist aber vom Design her wie die Dauerkarten. Das heißt, ziemlich dunkel, schwarz, bunt, rot. Also da heißt, es geht da schon mal sehr viel Patrone drauf, oder? Wie man auch immer druckt. So, das Problem ist aber, dass nicht nur die Karte selbst so groß ist, sondern da unten drunter kommen dann noch die ganzen Sponsoren, dann kommt noch ein Stadionplan, dann kommt unten nochmal ein großes Logo und ganz viel Text und ganz viel anderer Krams. Warum? Wenn ich das zu Hause ausdrucken will oder muss, in dem Fall muss, habe ich ja keinen Bock, dass ich da eine halbe Tintenpatrone verbrauche, nur damit ich mir ein Ticket ausdrucken kann. Da frage ich mich, wenn es nur auf den kleinen Code oben ankommt, warum habe ich dann gefühlt die ganze Seite schwarz? Das muss doch einfach nicht sein, oder? Also da kann ich doch mein Design für die Print-and-Home-Tickets einfach so gestalten, dass es auch druckbar ist.
Also ich würde es halt minimalistisch halten, ich würde es halt schwarz-weiß halten und weniger Schickimicki-Effekt. Also Schickimicki-Effekt ist auch falsch, aber weniger Grafik. Ich finde es auch irgendwie blöd. Gut, jetzt kann man sich natürlich mal überlegen, wenn man so viel oder so oft die Print-at-Home-Dinger ausdrucken muss, wäre Dauerkarten nicht irgendwie attraktiver. Ne? Also so viel zum Toner. So. Aber ich verstehe natürlich auch das, was du meinst. Also Merlebio, gerade jetzt in der Zeit, du steige halt alle Kosten, ja. Und wenn ich mal so angucke, mein Toner hat noch vor, wann habe ich die letzte bestellt? Ich glaube vor 4 Monaten oder so. Und da habe ich 60 € bezahlt. Also für Schwarztoner, ne? Schwarzer Lasertoner. Jetzt wollte ich nachbestellen. weil das war hier zwischendrin mal so Steuer und so, wurde ein bisschen mehr gedruckt. Und ja, was soll ich da machen? Also ich bezahle aktuell 90 Euro. Und wenn ich mal jetzt so überlege, jetzt drucke ich noch die Scheiße aus. Nein. So. Das geht halt da irgendwann mal ins Geld, das stimmt. Aber wie gesagt, Runa-Kosten würde ich jetzt gar nicht so groß anführen. Ich würde es eher mal so runterbrechen auf das Praktische. Also einfach nur, ist es effizient? Nein. So, schnell beantwortet, oder?
Ja, aber nicht jeder hat ja einen Tonerdrucker. Die meisten haben ja
ja, Tintepatrone halt. Und die, genau, die sind richtig. Auch noch mal richtig teuer. Absolut. Zumal, und, zumal HP, glaube ich jetzt auch, oder war es Lexmark? Ich weiß gar nicht, gibt es Lexmark überhaupt noch? Egal, ich glaube, Hewlett Packard war es. Die haben ja jetzt, wenn du jetzt einen neuen Drucker kaufen willst, eine Sonderrabattaktion für alle Hörerinnen und Hörer. Toll. Nee, Quatsch. Nee, so, du musst jetzt so ein Abo abschließen. Mhm. Und wenn der Drucker der Meinung ist, dein Ton oder deine Patrone sind leer, dann kriegst du halt einfach neue geschickt und musst die bezahlen.
Egal, sagen, obwohl, dann egal, kannst du dann nochmal 50 Seite drucken und dann kriegst du neue Patronen.
Ja, obwohl diese okay. Farbschwämme noch gefällt. Also allein schon, das alleine reicht ja, ja. Und wenn ich dann so denke, super, jetzt muss ich mal noch jedes zweite Woche Endkader ausdrucke, flippe ich aus. Da halt nur so ein Ding, drei Monaten, dann kannst du wieder 120 Euro ausgeben. Das ist nicht schlecht.
Ja, also wie gesagt, ich finde es sehr, sehr unglücklich und muss halt nicht unbedingt so sein.
Also ich teile natürlich deinen Frust. Kein Problem, mache ich gern. So. Aber für mich ist eher so das Ding, weißt du, Sebastian, Es wäre doch so QR-Code oder sowas, wäre doch ultra smart, wenn das einfach per E-Mail dann zum Schluss vielleicht noch kriege und muss einfach nur das Handy hinhalle.
Ja, das geht aber nicht. Also das geht nicht. Das wissen wir nicht. Also wir wissen nicht, ob unser Scan-Geräte das so können. Also am Ende die Scan-Geräte.
Das was? War das eine Aussage?
Ja, irgendwann, also es ist nicht sichergestellt, dass das funktioniert.
Mach nicht gerade Schlaganfall oder was?
Steht doch sogar irgendwo drauf. Also wenn du die Tickets bestellst, steht auch, dass das die Geräte nicht können. Oder dass es sichergestellt ist, dass sie das können.
Ist es dann nicht billiger, einfach Geräte anzuschaffen, die das können? So zukunftsmäßig und so?
Ja, das ist jetzt aber eine gute Frage. Ist das, geht das dann an die Stadiongesellschaft oder geht das dann an den FCK KGA?
Du schlauer Fuchs.
Ja, ich saß.
Hast du aufgepasst?
Ja.
Ja, das ist, ja. Aber jetzt mal ernsthaft, wäre doch ultra smart, oder? Natürlich. Wäre doch wär geil, stell dir mal vor, und bei der Modernisierungsmaßnahme, also die es ja anscheinend nicht gibt, könnte man ja auch gleich so machen, dass du sogar während du anstehst und vorne am Kreuz dann bist, kannst du ja dann sogar vielleicht noch, also wenn es Karte im Überfluss noch gibt, was so per Apple Pay oder per Google Pay da dann noch Card kaufen. So, und am Drehkreuz wird es dann freigeschaltet. Alter.
Jetzt wär's aber abenteuerlich.
Ah, jo. Oder aber nach deinem dritten Print-at-Home-Ticket, nachdem du das eingelöst hast, der Obo kriege beim Ausgang, ja, nach dem Spiel, wenn du Stadion flasht, kriegst du einfach Toner gratis dazu.
Cool, also ich krieg neue Toner, cool.
Das wäre okay. Geil, Alter. Aber ach, nur, ja. Aber nur die Farbbänder für die C64-Drucker.
Natürlich.
Die sind nämlich nicht so teuer.
Natürlich.
Nee, ein bisschen Spaß muss,
ja. Ja, aber apropos Geld, es gibt ein kleines Update für den von den Sponsoren.
Ja, und wir kriegen jetzt irgendwie Würfelpalette. Nee, wie?
Ja, also zum einen hat ja Radio RPR hat ja den Exklusivpartner verlängert bis 2023 und zum anderen ist der GP Gölz Paletten GmbH aus deiner alten Heimat aus Zweibrücken.
Zweibrücke!
Ebenfalls neuer Exklusivpartner. So wie ich es verstanden habe, waren sie wohl vorher auch schon Sponsor und jetzt sind sie aber Exklusivpartner und haben ja damit auch Werbebanden im Stadion.
Ajo,
TV-relevante Werbebanden.
Ajo.
Wichtig.
Wo kommst du her zum Beispiel? Puma-Hose, Palette Kölz.
Ja, aber so
viel. Was?
Wo kommst du gerade her? Ich war gerade Fleischkäse weg essen.
Baumarkt. Ja, so Scheibe. So Scheibe. Ich kann nicht mehr. Oh, leck. Oh, können wir bitte wieder zum Thema kommen, oder?
Zum Thema, ja, wie gesagt, also es gibt, es halt freut mich, dass es bei den Sponsoren dann nochmal ein kleines Update gibt und dass da wohl auch offensichtlich was passiert. Immer wieder schön zu hören. Aber vielleicht hat ja auch der Aufstieg jetzt ein bisschen dazu beigetragen, dass sich da nochmal ein bisschen mehr tut. Bleibt auf jeden Fall meine Hoffnung.
Absolut. Und herzlich willkommen im Teufelskreis.
Jetzt sind wir bei uns mit dem Fokus.
Nee, Quatsch, das ist auch gut. Fokus, alle 14 Tage neu, am Kiosk.
Oh Gott, ja. Aber gut.
Ja.
Kommen wir dann zum nächsten Thema, wie du das wolltest.
Sehr gern.
Spiel gegen St. Pauli.
Wann ist denn das? Ah, nee, Moment. Oh Mann, ey, das war, also, Sebastian, das war so schön.
Ich weiß.
Warst du dort, ne?
Ich war dort, ja, tatsächlich. Und jetzt kommen wir da zu coole Sachen. Also, ich hab, war im Block 16.2, ist das, glaube ich. Warte, ich wohl gerade auf dem Zettel. 16.2, genau. Letzte Reihe, Platz ganz rechts. Nummer 30 oder sowas. Ich komme hoch an meinen Platz. Die letzte Sitznummer ist aber 28. Das sind andere Worte. Mein Sitz existiert nicht.
Wo war denn der in Bielefeld? Oh, wie schlecht.
Wahrscheinlich.
Oh, wie schlecht. Ich muss mich stumm, ich hab grad voll den Lachfleisch.
Ja, ist halt cool, ne? Eva hat den Platz nicht da. Wie ich dann rausgestellt habe, wohl irgendwas mit den Nummern nicht gestimmt, weil wenn du halt eine Reihe unten drunter guckst, waren die Nummer richtig, nur halt in der Reihe waren die auf Baba falsch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Platz 30 gab's nicht.
Das ist cool. Oh, gab's nicht. Zum Fisch dafür, was du bezahlst.
Ja, es ist immer wieder abenteuerlich, muss man halt einfach sagen.
Ja, wo hast du dann geguckt?
Auf dem falschen Platz, offensichtlich.
Und im Roten Kreuz im Innenraum. Wo hast du dich dann hingeguckt? Beim Ordner.
So, beim Dirk Schuster auf dem Schoß, so halt, ehrlich, was denkst du denn?
So groß, sag, jetzt bleibst du Motor, wenn du keinen Platz hast. So. Oh Gott. Ah, ne, die haben dann zu mir gesagt, ich sollte ohne die Waschbude betreiben, da wäre ich ausgefiesst. Und immerhin denkt du, ja, Fernseher, da hätte ich keine Spiele gucken. Ja. Ah, nee, sowas habe ich noch nicht gehört. Ohne Mist, mein Platz, den hat es nicht gegeben. Ah, ah, es ist so schön, ich habe ganz verheultes Gesicht gerade. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie, also das ist jetzt keine übersprühende Freude, weil der Sebastian da einfach gestanden hat und hat gedacht, er wäre im falschen Film. Wobei das Kopfkino auch nicht schlecht ist. Aber ich glaube, das ist gerade hier so bei mir so verzweifeltes Kaputtlache. Ich glaube, mit mir geht's aber zu Ende. Ich weiß es nicht. Jetzt bekommen wir schon plötzlich, gibt's gar nicht. Ja, und sagt, die Brut wird voll. Das ist so viel egal. Hast du schon überwiesen? Ach Gott.
Ja, apropos Bude voll, sie war eben nicht voll, weil der Block oben drüber war ja gar nicht freigeschaltet. Der wurde, glaube ich, einen Tag vorher oder so freigeschaltet. Das heißt, der war halt komplett leer.
Also ich hab noch gemutmaßt vorher, also bevor er freigeschaltet wurde, ob der nicht vielleicht irgendwie so renoviert wird oder saniert wird. Aber er war ja anscheinend nicht so.
Nee.
Ich fand's auch irgendwie krass, guck mal, das war doch jetzt St. Pauli, ne? Mit denen haben wir ja jetzt kein großer Krach, obwohl sie irgendwie Schickeria-Fahne mit hatten, ne? So Schickeria-Banner. Finde ich eher ungeil.
Aber auf der anderen Seite haben, glaube ich, die von der Schickeria von Denne irgendwie Banner gehabt. Also es kann sein, dass sich da untereinander irgendwie gerade, na, Fanfreundschaft wäre zu viel, aber irgendwie so ein paar Sympathie hin und her schwabbeln. So. Aber weg von deiner Kinderreihe. Brauche ich mir Puffer-Block? Oder was war das? Weil da war ja Polizeipersonal. Und der ganze Block war halt leer.
Ja, der ganze Osten war quasi leer. Also der Pali-Block war ja gefüllt. Sehr gut befüllt sogar, aber der Rest war halt einfach, war auch gar nicht im Verkauf, oder? Also, dass wir den Karten mit den Blöcken freischalten, sowieso in, finde ich, sehr unzufriedenstellend, dass da halt, du guckst da drauf, alles zu, hast nur noch Plätze, entweder ganz oben oder halt nur noch getrennt Plätze, dann guckst du da später rein und ist plötzlich wieder ein Block offen. Ich kann es einerseits verstehen, andererseits ist es halt aber auch ein bisschen unglücklich und dann denkst du so, ach geil, es sind hier schon ganz, ganz viele Karten verkauft. Dann hörst du da, ja, so 36.000 Karten verkaufen und denkst du so, what? Wieso gibt es dann keine Karten mehr? Ne? Oder
wir haben in aller Ruhe die Dinge analysiert.
Ah.
Na klar.
Ach so.
Na klar.
Das muss unbedingt aus dem Soundboard raus, sonst klicke ich da noch 20 Mal drauf. gerade jetzt, also jetzt nach dem Lachflash, bin ich zu Albernheiten hingerissen. Aber ja, das, also wie gesagt, das finde ich auch irgendwie ungeil, wie das aktuell so ist, mit der Blöcke freischalte und so. Mich würde es aber viel mehr interessieren, warum das wohl so ist. Also ich kann mal natürlich hier und da was denken, aber ob es da wirklich so ist, ist es halt die andere Sache, ne? Also ich fände es einfach nur interessant, das mal zu wissen.
Ja, ist es auch. Aber gut, über das Spiel kommen wir gleich noch dazu. Jetzt gehen wir vielleicht so ein bisschen mir vor, aber hat ja seine Gründe. Und zwar geht's um die PK nach dem Spiel.
Sie mir je anders vorgegangen?
Nö, Logik ist
immer wir dazu vor. Das ist das Konzept dieses Podcasts.
Natürlich. Ja, Dirk Schuster hat auf jeden Fall ja nach dem Spiel die Mannschaft kritisiert, ist vielleicht zu viel, aber er war dann auf jeden Fall nicht so zufrieden mit dem Spiel selbst. Und hat ja dann auch gerade nochmal Beuth exklusiv angesprochen.
Explizit?
Explizit, das Wort habe ich eigentlich gesucht, genau. Von meiner Warte muss man den nicht unbedingt an den Pfosten schießen. Wir werden morgen mal unter vier Augen miteinander sprechen. Wie ich das gehört habe, habe ich so gedacht, okay, es gibt also ein Vier-Auge-Gespräch mit dem Zyklop. Das hätte ich eigentlich zu gerne gesehen, das Vier-Augen-Gespräch. Aber egal. Er hat ja auch gemeint, dass zu viele Passfehler waren und dass das Spiel nicht aktiv genug war von unserer Seite. Und ich fand die Worte doch ziemlich hart, muss ich sagen. Wie hast du das so interpretiert?
Seine ganz genauso. Also ich finde es halt genauso übertrieben wie so manche Lobhudelei über die Gegner vorm Spiel. Ich finde es aber nicht verkehrt, wenn man natürlich fair und offen, respektvoll gegenüber dem nächsten Gegner und sowas spricht, finde ich gar nicht schlimm, weil man muss ja ganz klar sagen, wie dass man halt immer Mannschaftssport sich Wettbewerbssport sich befindet, ne? So, also das heißt Regeln oder ganz oben auf dieser Regelliste ist auf jeden Fall mal das Wort Respekt. So. Absolut d'accord mit dem Herr Schuster. Nur dann gibt es immer also bislang, ich sag immer, es war jetzt 3 Mo. Dann gab es bisher immer so einen Moment, wo es irgendwie too much war ist. Also für mich, für mein Empfinde. Mhm. Nicht, dass man irgendwie so das Gefühl hat, okay, die ganze Zeit war es irgendwie sehr nett und höflich und realistisch, ne, sehr bodenständig. Ich will jetzt nicht sagen Arschleckerei, aber so dieses, ich weiß nicht. Also so, das kommt mir einfach irgendwie falsch vor. Und das ist wiederum dann auch nicht höflich, ne? Weil wenn sich der Gegner verarscht fühlt, so vorher, dann ist das irgendwie
Und, ja, also ich kann halt verstehen, warum er das macht. Ob ich es unbedingt gut heiße, weiß ich nicht. Aber er will halt die Euphorie zu gering halten und dass die Erwartungen nicht so groß werden.
Also manche ist das Kritisiere.
Genau, richtig.
Ja, aber das Kritisieren wiederum hat ähnlicher Moment. Darauf wollte ich hinaus. Mich muss ein Trainer nicht maßregeln oder irgendwie zurechtstutze, was die Erwartungshaltung betrifft. Weißt du, was ich meine? Also so.
Ja, das war ja jetzt meine Interpretation. Kann ich sein, dass du das anders da interpretierst, seine Aussagen?
Ja, ich würde einfach nur sagen, er ärgert sich, dass wir ein Gegentor gefangen haben. Also im Falle vom Pauli-Spiel jetzt. Mhm. Und das hat man mal angesehen während dem Spiel. aber ich möchte mal darauf hinweisen, dass wir als Fangemeinschaft sozusagen doch schon wisse, über was wir uns freuen und über was nicht. Und dass man jetzt nicht von Champions, also wenn mal von Champions League oder irgendwie so ein Bullshit labern, da ist es doch sehr ironisch. Und mit dem Aufstieg haben wir erstmal gar nichts zu tun. Egal, wo wir gerade stehen in der Tabelle. Also da muss man mo die Kirsche im Tor, im Torf. Mhm. Dort, ah. So, ich bin ausgedreht, ich darf das sagen. Schmeiß mal die Kirsche in den Torf. weil sonntags kann man ja oft betzen. Weißt du? Muss nicht zwingend in die Kirsche. Ich bin gerade irgendwie raus. Ach so, genau. Und ich finde es irgendwie, ich weiß nicht, ich möchte mir von keinem Trainer irgendwie oder überhaupt von irgendjemandem sagen lassen, was für Erwartungshaltung ich zu haben habe. War das Deutsch? Ja. Hauptsache, ihr wisst, was ich meine oder versteht, was ich meine. Und da kann der von mir aus schelle, wie er will, aber der Maßregel lieber mal andere Leute, die im vereinsnahen Umfeld sich bewegen. Also von dort höre ich, ich sage nichts. Ich sage nichts. Alles super.
Ja, auf jeden Fall war ja auch interessant, dass Timo Schulz, also der Trainer von St. Pauli, auch nochmal explizit gesagt hat, dass Beuth der Unterschied war an dem Spieltag. Und das fand ich halt auch. Also ich fand, Beuth war an diesem Tag unabhängig jetzt von seinem Tor und seiner Vorlage hat unheimlich geil gespielt an dem Tag.
Ich fand also Ritter unheimlich geil. Ich fand De Lute on fire, boah, der Kerl. Ja. Also Redondo, na gut, klar, natürlich, er hatte Tor gemacht. Oh, Spoiler. Also es gibt eine Menge Zimmer. Was war mit Zimmer los, Alter? Der hat ja in Flamme gestanden. Der hat ja selbst ohne Ball, der war so präsent einfach. Und hellwach, der Kerl. Liebe Grüße, Jean. Ich will ein Kind von dir. Nee, will ich nicht. Es war jetzt eine Anspielung auf.
Also die Präsenz von Beuth war halt an diesem Spiel unheimlich.
Er hat sich halt für mich auch nochmal, ja, absolut, er hat sich halt für mich nochmal in dem Punkt gesteigert, was beispielsweise so körperliches Standing einfach betrifft, ne? Mhm. Also das heißt, er hat den Körper halt richtig eingesetzt. Könnte für mich noch ein Tag besser werden, aber er kann das ja, ne? Das hat er ja jetzt bewiesen, dass definitiv es geht. Ich glaube nämlich nicht, dass man dem Bu erstmal Slave beibringen muss oder schieße oder so. Nee. Das kann der alles wunderbar. Dass man sich im Übrigen, Schuster hat ja das 1 Meter vorm Tor, den muss er eigentlich machen. Hat er ja genau gesagt, ne? Oder sinnesgemäß hat er das so gesagt. Ich bin halt anderer Meinung. Ja, er hätte eine können machen. Klar, hätten wir uns alle gefreut und da wäre die Sache nicht so eng, wobei richtig eng war es ja dann auch nicht. Aber wenn man sich das in Echtzeit einfach nochmal anguckt, dann war das halt zu schnell, wie der in dem Moment die Beine stehen gehabt hat, ne? Also ich weiß nicht, ja, also knallt das Ding gegen den Pfosten, wie dass sich zum Schluss Muskelriss oder sowas.
Ja gut, der Ball kommt halt auch so schnell von Kraus da an, also bei der Ritter passt ja rein und Kraus lenkt ja den Ball um quasi und dann ist er tatsächlich sauschnell bei Beuth.
Es kann doch keiner ahnen, dass da irgendwie 2 Gegenspieler stehen, die den Ball nicht kriegen. Erstmal ohne Mist, da hat doch kein Schwein mehr damit gerechnet. Dann nehmen wir den Pauli-Tor hier über. Hatte mit gerechnet, dass der Ball noch darüber kommt. Sonst hätte er nämlich schon viel früher beim Beuth auf der Seite gestanden. Also, das war schon eine sehr kuriose Situation. Beuth hat für mich trotzdem sehr schnell reagiert. Oh, ich muss das Mikrofon ein bisschen anders starten. Und Ja, er hat halt das gemacht, was ich immer mache, es soll, und zwar den Fuß nach vorne stellen. So, also der Ball hat er ja getroffen, aber wie gesagt, halt nur der Pfosten. Wird ihm aber jetzt so AK Vorwurf machen wolle, weil das war also Unmenschliches will ich jetzt auch nicht erwarten, dass er sich der Oberschenkel zerreißt oder so. Das muss wirklich nicht sein.
Aber wie gesagt, also seine körperliche Präsenz war halt, gerade wenn man das nochmal im Stadion sieht, war halt echt unbeschreiblich. Finde ich geil einfach. Es ist halt das, was ich so am Stadion so liebe, dass man da viel, viel, viel mehr wahrnimmt als nur vorm TV.
Ja, ich weiß nicht.
Das ist ja genau das, was mir da immer so gefehlt hat, dass man das wahre Erleben im Stadion ist halt einfach um Welten besser wie
vorher. Ich sehe es ein bisschen anders, Sebastian. Dann muss ich da jetzt mal meinen Standpunkt mitteilen.
Ja, gerne.
Ich kriege im Stadion nicht so viel mit wie auf der Couch. Was auch ganz gut ist. Dort fehlen beispielsweise die Kommentatoren. Das genieße ich sehr.
Also klar, wenn man jetzt zum Beispiel gerade die Fouls oder sowas sieht, ja, das sieht man natürlich im Stadion immer ganz, ganz anders, wie das in Realität war oder ist. Das ist ein Punkt, den muss man berücksichtigen, aber so im Allgemeinen finde ich das im Stadion schon geil.
Auf der anderen Seite, jetzt guck doch mal, was so Schiedsrichter eigentlich alles im Auge haben muss, ne?
Mhm.
Das ist halt auch wieder krass. Es vergesse die meisten, die schon länger nicht mehr im Stadion waren, dass man so genau du vielleicht gar nicht so schnell überall die Aue haben kann. Aber gut. Ist ja nicht jeder Herr Heft, Herr, was? Wie hieß der Dummholz? Boah, das war übel.
Oh Gott, meine Güte.
Ja, das war, oh Gott. Jetzt habe ich schon alte Wunder aufgerissen. So bei jedem. Aber zurück zum Pauli-Spiel. Wir waren doch eingeladen in einem St. Pauli.
If you can hear us, St. Pauli-Podcast war mal zu Gast. Und haben dort mit dem lieben Tom über das Spiel gesprochen.
Ja, wir ist falsch. Ich konnte leider nicht. Sebastian hat sich die Bürde auferlegt, dort alleine aufzutauchen. Und das hast du ganz wunderbar gemacht.
Genau. Und,
ach, genau. Dann nehmen wir danke. Einfach nur. Ja, genau. Marc, hast du gut gemacht. Ich weiß.
Dankeschön für dein lieben Wort. Also, so. Und für das tolle Lob. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir doch einfach rein. Es war wieder echt ein Erlebnis, muss ich sagen. Also ich war schon recht früh dran. Den Bett so hoch, ich weiß nicht, ob das die St. Pauli-Fans so kennen, aber das Stadion liegt ja bekanntlich auf dem Berg. Das heißt, man muss dann, je nachdem von welcher Richtung das man kommt, muss man da 206 Treppen hoch. Das weiß ich jetzt so genau, weil da gibt es jetzt neulich oder seit neuestem gibt es da so Sprüche, die Treppe hoch. Und unter anderem gibt es auch eine Nummerierung und jetzt weiß ich genau, es gibt 206 Treppenstufen da hoch.
Ja, okay.
Ja, genau. Und wie gesagt, also Eingang war nicht so viel los zum Glück. Das heißt, man ist da Corona-technisch leicht reingekommen. Aber im Stadion war dann schon recht viel los. Und man muss sagen, es waren auch schon in der Westkurve, also im Heimbereich, viele St. Pauli-Fans so vor dem Stadion. Und das hat der Eindruck halt schon auch im Stadion fortgesetzt. Also ich war dann auf der Haupttribüne, so Richtung Gästeblock und im Oberrang. Und da waren auch sehr, sehr viele Pauli-Fans, muss ich sagen. Also hätte ich nicht so erwartet, aber war angenehm. Also ich habe ja schon öfters mal so Gästefans erlebt, aber das war echt sehr, sehr entspannt, muss ich sagen. Also ich habe zwar nichts anderes erwartet gegen St. Pauli, aber es wurde bestätigt, was ich so gedacht habe. Genau, ansonsten waren, glaube ich, so 2.500 Pauli-Fans, glaube ich, insgesamt waren da. Und soweit ich das beurteilen kann, haben sie auch ganz gut Stimmung gemacht. Das Problem ist, beim Betze, wenn man auf der Haupttribüne ist, da gibt's Wände an den Seiten. Das heißt, man ist dann quasi von der jeweiligen Kurve abgeschnitten und bekommt dann jeweilige Stimmung nicht so mit. Von daher kann ich jetzt zu der Stimmung da nicht ganz so viel sagen. Aber wie gesagt, das Wenige, was ich davon mitbekommen habe, war schon okay.
Ja, ich glaube, das ist aber auch ganz schön schwer, dann als Auswärtsfans hier gegen euch da noch anzuhalten. Also der Betzenberg ist ja auch ziemlich laut, oder nicht?
Wieder.
Ja, also gut, ja, wieder.
Ja, also man muss sagen, bei uns herrscht gerade nach dem Aufstieg sehr große Euphorie immer noch. Jetzt ja, natürlich auch den Spielen geschuldet. Aber wir hatten ja jetzt gegen Hannover 40.000, jetzt am Sonntag 39.000. Das heißt, fröhliche und erleichterte Menschen, die da wirklich tatsächlich viel Stimmung gemacht haben. Und jetzt auch am Sonntag natürlich dann auch.
Ja, okay. Ja, ja, cool. Ich war persönlich wirklich noch nicht da, aber ich muss sagen, also bei uns haben wir nicht das Problem mit den Treppen. Also da muss man, um zum Stadion zu kommen, einfach 0,0 Treppen laufen, aber dann im Stadion natürlich dann intern. Aber ansonsten können wir, glaube ich, dann auch einfach mal in das Spiel einsteigen. Also es gibt so ein paar Themen, die ich auf jeden Fall nochmal aufgreifen wollte aus der vergangenen Folge, über die wir gesprochen hatten. Und zwar war ja schon von Anfang an die Frage, wer wird eigentlich unser Torwart sein, der im Tor steht? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber da gab es ja einige Diskussionen um unseren Ersatzkeeper Dennis Smarsch, der ja ein bisschen gepatzt hatte in dem einen oder anderen Spiel und jetzt nicht so sicher war. Und da gab es ja zwischendurch irgendwie vor dem Spiel einmal die Aussage, ja, wir werden auf jeden Fall jetzt einen neuen Keeper holen, am besten noch die dann in der Woche, sodass er dann auch gegen Kaiserslautern schon zwischen den Pfosten stehen kann. Und da hatten wir ja auch schon gedacht und in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, ja, ob das dann auch natürlich Einfluss nehmen wird auf das Spiel. So, es war jetzt natürlich so, zu dem Zeitpunkt, dass noch kein neuer Keeper vorgestellt wurde, ist natürlich auch alles ganz schön schnell und knapp, wenn du so innerhalb einer Woche sagst, so, jetzt muss aber jemand Neues da schon stehen können.
Er stammt ja wieder, hat den Finger gebrochen oder sowas, habe ich
genau gelesen. Genau. Aber irgendwie, der fällt jetzt wirklich doch noch eine weitere Weile aus. Und ja, Smarsch, also der wurde... Das war natürlich schon krass, ne? Das ist schon ein Paukenschlag, wenn dann gesagt wird, so hier, wir suchen nur sofort jemanden neuen und das geht so nicht weiter. Und dann war aber plötzlich vor dem Spiel eine ganz anderer Ton, war so, ja, nee, also er hat jetzt nochmal eine Chance zu zeigen. Ich glaube, das ging aber nur darum, dass er jetzt quasi noch einmal ein Spiel spielen musste. Weil, wie wir inzwischen jetzt wissen, wir haben jetzt heute oder gestern, weiß ich gerade gar nicht mehr genau, wann das war, einen neuen Keeper vorgestellt. Sodass, ja, er jetzt wirklich dann anscheinend nicht mehr als zweiter Keeper agieren wird bei uns.
Okay. Ja, bei uns ist ja die Torhüterfrage relativ geklärt. Also Raab ist ja in eure Vorstadt, glaube ich, nennt ihr das, gell? In die Vorstadt von euch gewechselt.
Ja, genau. Sehr gut, du hast schon Hausaufgaben gemacht.
Und das war ja unser erster Torwart, auch hier ein junger Mann. Und jetzt haben wir ja Lute geholt von Eisern Union. Und ich muss sagen, er ist jetzt schon in den ersten drei oder beziehungsweise vier Pflichtspielen ist er da schon so ein bisschen zum Publikumsliebling geworden, weil er da echt vom Charakter mäßig halt ein krasser Typ ist und dann halt auch von der Leistung her Topleistung gebracht hat. Ich glaube, ja, am Sonntag dann auch. Und ja, dann haben wir noch einen jungen Torhüter von Viktoria Berlin geholt, Kral, und haben ja dann noch als zweiten Torhüter Spalch. Von daher ist, glaube ich, das Tor die einzige Position, wo wir uns momentan keine wirklichen Gedanken machen müssen.
Ja, aber das ist ja dann echt schon ein Name im Tor, ne? Also das hat man dann auch während des Spiels nachher gemerkt. Also das ist einfach was ganz anderes. Das kennt man bei uns gar nicht so im Moment, dieses feste, laute, starke, sichere hinten, diesen Rückhalt.
Genau. Aber ist euer Torwart, den ihr da verpflichtet habt, ist das jetzt die Nummer 1 oder die neue Nummer 2?
Jetzt Burchard, also genau, wir haben ja jetzt ja Sascha Burchard geholt, der vorher bei Fürth war, er dann aber auch jetzt aufgrund des Alters und so weiter dann ja einfach, naja, degradiert wurde quasi, jetzt nicht mehr zum Einsatz kam und dadurch dann, glaube ich, der Vertrag ausgelaufen ist und dann er dann vereinslos war. Und dann haben wir uns jetzt natürlich dann günstig ihn ablösefrei noch geschnappt. Die Ansage ist, er soll sich duellieren mit Vasil, unserer eigentlichen Nummer 1, und die sollen sich so ein bisschen gegenseitig aufpäppeln. Mal gucken. Ich gehe schon davon aus, dass Vasil wieder fest im Tor stehen wird, wenn er wieder gesund ist. Aber das ein oder andere Spiel traue ich Burchard auf jeden Fall zu. Auf jeden Fall ist es jetzt auf jeden so der Rückhalt, den wir jetzt, ich glaube auch der groß von der Fanszene gefordert wurde, der jetzt sehr wichtig ist auf jeden Fall.
Okay. Genau. Und eure Abgänge habt ihr, der ist ja der, weiß gar nicht genau, wie er heißt, jetzt ja nach Freiburg gewechselt ist, da euer Top-Torschütze und Top-Vorbereiter, der war ja wohl da echt eine krasse Nummer bei euch, der da jetzt gewechselt ist. Ja, und genau. Euer Stürmer ist ja dann auch zurück nach Österreich. Ich glaube, eure Abgänge sind schon ziemlich krass, ne?
Genau, also das ist auf jeden Fall, also Defensive, da war schon letzte Saison wackelig, aber Offensive haben jetzt echt wirklich wichtige Stammkräfte verloren, genau mit Burgstaller und mit Chiré. genau nach Wien und nach Freiburg gegangen. Der eine quasi zum zurück zur Familie so als letzte Station, der andere jetzt so Richtung Bundesliga. Aber ja, wir haben natürlich jetzt einige Zugänge wieder gehabt, aber bis jetzt ist das noch nicht so richtig kompensiert worden. Das Mittelfeld ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber uns fehlt irgendwie noch so ein richtiger Knipser vorne im Sturm. Finde ich zumindest. Also wir haben jetzt ja noch hier mit David Otto und Jojo Eggestein ja zwei geholt, die ja noch nicht so richtig ihren Durchbruch so erlebt haben, kann man vielleicht sagen. Natürlich kann es sein, dass es bei uns jetzt noch passiert, aber irgendwie so einen richtig gestandenen Stürmer, der fehlt uns noch.
Ja, soll da noch was kommen, was wird denn kommuniziert? Das ist ja immer so eine spannende Frage, das ist ja bei uns auch immer so. Es gibt viele Aussagen, was noch kommen soll, passieren tut momentan ziemlich wenig.
Ja, also das ist so ein bisschen das Ding, irgendwie so vor ein, zwei Jahren hat St. Pauli angefangen mit einer ganz komischen Transferpolitik, in dem eigentlich gar nichts mehr kommuniziert wird. Also kannst du natürlich sagen, okay, gut, dann kann auch nicht irgendwie was Falsches passieren, aber es wird halt sehr, sehr wenig kommuniziert. Also jetzt zum Beispiel ist ja auch die Frage, ob zum Beispiel jetzt unser Innenverteidiger jetzt vielleicht nach Stuttgart wechselt, die ja Interesse an ihm haben. Und da wurde klipp und klar gesagt, nein, nee, also das, wir diskutieren jetzt hier gerade gar nicht, über Geld zu sprechen und Geldfragen und wir brauchen auch einen Stürmer. Also es ist ja, und auch zum Beispiel Vertragslaufzeiten werden auch gar nicht mehr kommuniziert, wenn wir neue Spieler holen. Also es wirkt einfach so, ihr seht schon, wer auf dem Platz steht.
Okay, gut.
Ja.
Ja, weil bei uns gibt's ja noch die Aussage, dass wir noch einen Innenverteidiger suchen, noch ein defensives Mittelfeld so gewisse Kaderplätze sind da wohl doch durchaus noch zu vergeben. Dann heißt dann immer, ja, wir müssen warten, bis die erste Liga da wieder in die Saison gestartet ist und bis sich das dann alles so nach unten aussortiert. Darauf warten wir jetzt, ob das so funktioniert.
Ja, ja. Na gut, aber abwarten. Ich meine, bis jetzt sieht es ja eigentlich ziemlich gut aus. Bei euch.
Also wir haben seit Jahren jetzt endlich nochmal einen Stürmer, der den Namen auch verdient. Das ist schon mal sehr gut. Und ansonsten, ja, also mit Durm ist er, glaube ich, unser bekanntester Neuzugang. Fügt sich jetzt auch langsam so richtig gut an, war ja in der Saisonvorbereitung ein bisschen verletzt. Und ansonsten haben wir halt das Glück, dass wir keine großen Abgänge hatten. Also Raab war quasi schon der größte Abgang. Und dann Götze, der ja ausgeliehen war und zurück nach Augsburg ist. Ansonsten hatten wir gar keine Abgänge. Das heißt, den großen Clou der Spieler konnte man einfach halten und sind damit eingespielt. Und das ist echt ein Riesenvorteil, glaube ich.
Naja, also gut, ist immer zum Anfang jeder Saison immer spannend, wie sich das dann zusammenfindet.
Klar, wobei ich, glaube ich, aber schon denke, das hat man ja auch gegen euch gesehen, dass unser Spiel doch schon eher so in das Kämpferische geht, ja, in den Kampf statt alles andere. Und da bin ich mal gespannt, ob wir da für die lange Saison breit genug aufgestellt sind. Das ist so das Problem, das ich bei uns im Kader momentan sehe.
Ja gut,
also
erzähl, ja.
Die Startelf ist schon absolut okay, ja, kann man gar nichts sagen. Aber wie gesagt, wenn sich da mal einer verletzt oder noch gelb gesperrt ist oder sowas, dann oder mal rot kriegt, ein paar Spiele auswählt, wird es, glaube ich, auf der einen oder anderen Position vielleicht doch schon eng.
Ja gut, aber wenn du jetzt schon da angefangen hast, über den Spielstil zu sprechen, dann können wir ja vielleicht auch mal eintauchen jetzt in das Spiel vom vergangenen Sonntag. Genau, ja. Fing ja erstmal, würde ich sagen, ich dachte so, okay, es sieht ganz ausgeglichen aus. Es war so ein bisschen Annäherung natürlich, aber da hat man doch in den ersten paar Minuten schon mal in beiden Strafräumen zumindest sich mal ein bisschen präsent gezeigt. Aber eigentlich ging es dann doch relativ früh mit einem Tor von Void
absolut los. Ja, der Angriff von uns war halt über Zimmer mit Doppelpass, mit Durm, perfekt eingespielt, muss man sagen. Und er läuft halt bis zu der Außenlinie und knallt den Ball halt rein und ich habe gar nicht gewusst, dass Beuth so Kopfbälle machen kann. Aber die Flanke hat genau gepasst und er haut ihn dann rein. Und euer Torwart, der hat auch irgendwie auch gar nicht mal reagiert. Ich weiß gar nicht, was da los war. Der hat die Arme gar nicht mal hoch gemacht oder sonst was.
Er so richtig klassisch. Also eigentlich kam er so in Zeitlupe, hat er so den Ball hinterher geguckt. Wie er so, also gut, ja, anscheinend war er wohl, ja, war er wohl ohne Chance. Ich glaube auch nicht, dass er da noch angekommen wäre. Aber gut, das ist auch so eine Kritik, die ich immer an ihm übe. Er versucht es nicht mal, sondern guckt den Ball hinterher. Und dann, ja gut, geht er halt rein.
Also es ist mir im Stadion gar nicht so aufgefallen, also weil als ich mir dann nochmal die Zusammenfassung und das Spiel auch teilweise nochmal angeguckt habe, ist mir das halt extrem aufgefallen, dass er da gar nicht reagiert hat, was mich ein bisschen verwundert hat, aber okay.
Ja, aber gut, ich meine, das Problem ja eigentlich schon vorher in der Abwehr, also gut, Beuth hatte da eigentlich auch leichtes Fressen, da ich glaube, Saliakas, unser neuer Rechtsaußenverteidiger, der ist jetzt für körperlich nicht so der stärkste, größte, also das war natürlich dann schon ein bisschen, da stieg er einfach, glaube ich, ziemlich einfach hoch.
Ja.
Also einfach, aber auch ein schöner Angriff eigentlich, muss man sagen. Also schön mit Flanke und Kopfball, Tor, also so schön klassisch.
Ja, wie im Bilderbuch, muss man fast sagen, ja, das stimmt schon.
Ja, aber gut, ja, Zimmer kenne ich auch, der war auch eine Zeit lang bei Fortuna Düsseldorf, ne?
Genau, richtig.
Ja.
Also er war ja bei uns früher aus der Jugend, ist dann zum VfB Stuttgart und dann später zu Düsseldorf und dann wieder zurück zu uns. Ein lauter Bu sozusagen.
Ja gut, dann, aber wie alt ist er jetzt?
So um die 30 irgendwie.
Also jetzt ist auch so Endstation, oder?
Ich hoffe nicht. Er war ja letzte Saison auch lange krank. Er hatte da ja eine chronische Krankheit da. Das ist nicht so einfach. Aber diese Saison scheint er da auch viel an der Fitness gemacht zu haben. Und so fit war er die ganze Zeit nicht.
Er war schnell, fand ich. Also das hat man noch nicht gemerkt. Also da hat er auch, ich weiß gar nicht, wer da auf Außen da versucht hatte, noch mit ihm mitzuhalten, aber keine Chance. Also da ist er ja öfter mal, war weggesprintet.
Ja, wie gesagt, erst seit dieser Saison, letzte Saison, hat das alles nicht so gut ausgesehen bei ihm. Ich hoffe, das bleibt so.
Ja,
aber Beuth auch, ne? Also muss man mal ganz klar dazu sagen, Beuth, was der diese Saison auch so körperlich abreißt, ist halt echt eine Hausnummer. Also letzte Saison hätte er da in der 89 Minute nicht noch körperlich so mithalten können, auf keinen Fall. Also da ist schon sehr, sehr viel passiert im Sommer.
Na gut, aber muss ja auch, nach dem Aufstieg muss man, also, aber ich muss sagen, also ich so bis jetzt, wenn man euch so spielen sieht, dann wirkt das schon wie, ja, also schon eine gute Zweitligamannschaft. Also ich meine, das kann ich jetzt auch aus Erfahrung sagen, kann einem schnell mal gefährlich werden. Und
ja, aber kommen wir vielleicht später noch dazu nach dem Spiel, also wenn wir das Spiel besprochen haben.
Ja, genau, gerne, klar. Ja, und wenn wir dann weitergehen, ich glaube, also ich weiß nicht, also was das nächste, was ich mir jetzt aufgeschrieben hatte, war dann Kopfball von Irvine von uns.
Das war später, vorher hatte Beuth noch so einen Weitschuss aus 25 Metern, wo er da einfach aufs Tor aufgehalten hat.
Ach, genau. Ja.
Mhm. Wo einfach also mal genau, wir haben ja letzte Woche gegen Freiburg da den von Ritter hat ja den das 1-0 gemacht da aus 50 Metern, also ab der Mittellinie. Mhm. Und es hat so ein bisschen gewirkt, wie wenn er das nacheifern wollte, aber hat dann halt nicht geklappt.
Ja, ich glaube sowieso, nach dieser ganzen Diskussion mit dem Torwart und da kannst du, glaube ich, einfach schon mal gucken, so wie stabil oder fest steht er da jetzt, wenn er schon für Patzer bekannt ist. Was natürlich auch nicht schön ist als Torwart, aber da kann man das, glaube ich, schon einfach mal versuchen und gucken, wer weiß, ne? Also schaden kann es nicht, ein bisschen Präsenz zeigen und mit Glück geht er auch noch rein.
Ja, genau, aber dann habe ich halt auch den Kopfball von Irvine, der da knapp neben am Tor vorbei ist, rechts am Tor vorbei. Und da wurdet ihr dann auch schon ein bisschen stärker, muss ich sagen, in der Phase. Also wir haben uns dann immer so nach vorne gewagt, oder was heißt immer so nach vorne gewagt, aber ihr seid besser ins Spiel gekommen, kann man vielleicht so sagen.
Ja, also es ist witzig, dass du das so sagst, weil mir das irgendwie gar nicht so aufgefallen ist. Ich hatte so das Gefühl, dass wir, also gut, so jetzt genau, also 28. Minute, so ab diesem Kopfball, dann irgendwie so 10 Minuten lang oder so, war es echt ganz gut, fand ich. Also dann auch ein paar Chancen. Wobei, gut, also auch nicht so ultra gefährlich ist, also nichts, was aufs Tor kam, ne? Also jetzt hier mit dem Kopfball, der ja vorbeiging.
Ja.
Oder danach, glaube ich, dann hat alle Daschner hatte, glaube ich, auch nochmal irgendwie am Tor vorbei diesen kompletten Querschuss da irgendwie, der einmal komplett so am Tor vorbeiflog. Weil der Winkel einfach viel zu spitz war. Aber so, also weiß ich, so im Großen und Ganzen hatte ich schon das Gefühl, dass wir so rudern, so ein bisschen. Also so, man hat mal einen Angriff gestartet, aber man kam irgendwie nicht in den Strafraum rein, so produktiv, so gut, so vors Tor. Und dann kam auch schnell wieder die Gegenbewegung, und der Ballverlust.
Also da, wenn du das so sagst, ich glaube schon, also eher, aus meiner Sicht hattet ihr nicht so wirklich, eine Ahnung, was ihr da machen sollt. Und also ihr wurde dann schon ein bisschen besser, aber so tatsächlich so im letzten Moment, so im 16er und so, war so nicht ganz klar, was wir jetzt tun wollen. Also ihr an der Stelle, aber ja. Und klar, ich glaube schon, dass das Konter waren dann auch gefährlich. Ich meine, wir hatten ja dann nochmal kurz vor der Halbzeit den starken Konter gespielt über Zimmer und Wunderlich dann mit dem Seitfallzieher. Mhm, ja. Ich glaube, das war dann schon auch St. Pauli bewusst, dass man da aufpassen muss auf die Konter.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also das war ja dann ja auch, also Glück, dass der vorbeigegangen ist, weil ich glaube, wäre er ein bisschen besser platziert gewesen, dann wäre er wahrscheinlich auch drin gewesen. Aber ja.
Er hatte sich da auch ein bisschen verletzt, da habe ich schon gehofft, hoffentlich hat er da nichts Ernstes und steht nochmal auf, weil es ja unser ältester Feldspieler ist, auch schon krass, ist jetzt 36 und spielt dann noch zweite Liga, das ist halt schon sehr beeindruckend.
Ja, irgendwie, also auch, ich habe es ja dann natürlich im Fernsehen geguckt und da gab es auch irgendwie erstmal Diskussion, ja, könnte das vielleicht sogar ein Elfer sein oder so. Was halt, also er bleibt halt dann irgendwie am, ich weiß gar nicht mehr, wer an welchem Innenverteidiger, also an irgendeinem Verteidiger, vielleicht war es sogar Saliakas, auf jeden Fall bleibt er da hängen, und deswegen so tut er sich dann halt weh, weil er halt. Das war dann so, wie soll das bitte, also gut, wurde dann ja auch gar nicht, also groß diskutiert, aber zumindest kurz so, könnte das vielleicht, aber nee. Ganz sicher nicht. Genau, aber ja, ich weiß, also von der ersten Halbzeit muss ich sagen.
Nee, war dann auch nichts mehr weiter, also ich habe auch nichts auf dem Zettel.
Also das auf jeden Fall dann, aber auf jeden Fall zur Halbzeit interessant war, dass wir dann ja einmal gewechselt haben. Und es war von Anfang an eigentlich schon komisch, zumindest fand ich es komisch, dass wir ja nicht mit so einer Standardaufstellung mit Doppelspitze so ganz rein zwei Stürmer gespielt haben, sondern dass Daschner, ja, der ja eigentlich eher so offensiv im Mittelfeld zu Hause ist, dass der so ein bisschen vorne mit reingerutscht ist, auch so ein bisschen, naja, so eine Halbposition irgendwie eingenommen hat, so zwischen Mittelfeld und Stürmer. Obwohl, also das war wirklich eine Diskussion, wo ich auch mitgekriegt habe, dass es einige Leute nicht verstanden haben, dass wir noch David Otto haben, der eigentlich so unser zweiter Hauptstürmer ist, den wir jetzt neu geholt haben, der aber irgendwie nicht in der Startaufstellung steht. Also eigentlich waren die beiden, also jetzt hier Eggestein und Otto, die beiden, die letzten Spiele eigentlich echt mit, fand ich zumindest, am besten gespielt haben und am gefährlichsten waren offensiv, jeweils auch schon Tore geschossen und Vorlagen gemacht. Aber irgendwie kam dann diese komische Halbaufstellung, wo ich dachte so, ob man jetzt irgendwie Experimente wagen muss gegen euch, gegen Kaiserslautern, da hätte ich ja eher gesagt, okay, wir bleiben jetzt in unserem Standardsystem, wir haben so schon genug Probleme, gerade hinten, dass wir jetzt nicht auch noch irgendwelche Experimente wagen müssen, aber zur Halbzeit wurde das ja dann, naja, so halb ausgebügelt, dann wurde wieder zurück in unser normales System geswitcht mit einer Doppelspitze, allerdings kam dann nicht Otto rein, sondern Matanovic, unser schöner Nachwuchsspieler.
Ja, der dann auch schon gleich die erste Chance hatte, in der 53. Minute.
Ja, aber irgendwie, also der ist ja, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber der ist jetzt ja noch 2 Jahre lang an uns ausgeliehen, aber eigentlich hatten wir ihn schon im Winter? Auf jeden Fall schon vor einer ganzen Weile, als es auch, als wir nicht so viel Geld hatten, haben wir ihn ja schon mal verkauft an Frankfurt und da wurde er jetzt zurück an uns ausgeliehen für 2 Jahre, sodass er einfach bei uns geblieben ist. Okay. Das heißt, er hat quasi schon seinen Bundesliga-Vertrag. Es ist also quasi schon alles angerichtet dafür, dass er jetzt sich gut entwickelt und dahin geht. Allerdings, was wir immer so ein bisschen kritisieren, ist, dass er so ein bisschen Schönwetterfußballer ist, der sich nicht so krass so nicht den letzten Meter geht und nicht so sich dafür reinhaut, sondern so ein bisschen, also Soltan sagt immer an dieser Stelle, und er freut sich jetzt auch gerade, dass ich es wiederhole, dass er so ein satter Spieler ist, dass er einfach so wirkt, als hätte er schon alles erreicht, was er ja eigentlich auch hat mit dem Bundesliga-Vertrag. Aber das weiß nicht. Also das ist, also ich persönlich würde ihn erst spät einwechseln und nicht schon zur Halbzeit. Aber genau, wie hast du das denn wahrgenommen?
Ich suche gerade mein Bild. Ich habe mir da so Bilder gemacht dazu. deswegen muss ich gerade noch mal die Chance gucken. Ah ja, genau, das war der, wo rechts am Tor vorbei ist. ja, der Angriff war halt gut gespielt. Ja, das war ein schneller Angriff über außen, über rechts. Und dann knallt er den da ins Außennetz. Das war so quasi das erste Hallo, wir sind noch da Zeichen von St. Pauli. Weil ich finde, ihr seid dann schon in der zweiten Halbzeit viel, viel besser ins Spiel gekommen. Ja, also die Umstellung von euch hat euch da echt in die Karten gespielt. Und ich fand, wir waren da auch viel zu passiv. Also wir haben ja da nach vorne gar nicht mal viel gemacht. Ja, wir haben zwar schon gekämpft, aber hatten auch sehr, sehr viele Fehlpässe und so weiter. Was ja auch Dirk Schuster nach dem Spiel bitterlich beklagt hat, dass es kein gutes Spiel gewesen wäre von uns mit zu vielen Fehlpässen und so weiter. Und das war dann auch genau diese Phase, glaube ich.
Ja, also ich erinnere mich da, glaube ich, an zwei Situationen von Matanovic, die irgendwie so relativ kurz nacheinander kamen. Aber ich glaube, bei der ersten, da war das auch so, dass er hätte direkt abziehen können, aber dann irgendwie noch versucht, noch irgendwie doch noch irgendwie besseren Winkel zu finden und noch irgendwie versucht, dann noch zwei, drei Verteidiger auszudribbeln, wo, wenn du schon zwei, drei Verteidiger vor dir stehen hast, es natürlich auch nicht leichter wird. Mhm. Wo ich auch so, also manchmal ist er einfach zu unsicher und auch bei diesem einen, wo er dann so ein bisschen dachte so, oh, okay, was mache ich jetzt mit dem Ball? Er hätte einfach direkt einfach nehmen, raufballern, weißt du, so, dann können wir weiter gucken, aber so dieses, dann dribbel ich nochmal nach rechts und dribbel nochmal ein bisschen nach links und also damit, also das weiß ich nicht, das ist halt damit, ja, haben wir zumindest jetzt auch in dieser Situation kein Tor bekommen. Und kurz ja, gut, danach,
also, genau, also die andere Situation. Halt Zeit verloren, ja, weil unsere Spieler sind die dann mit zurückgelaufen, das hat halt tatsächlich Zeit gekostet, ja.
Ja, genau, also aber die andere Situation, die du gerade meintest, da wo er so ans Außennetz gespielt hat, die war echt richtig stark herausgespielt und da fand ich ja, da war der Abschluss auch stark, dann wurde der Winkel einfach ein bisschen zu spitz, aber ja. Das war auf jeden Fall, das war auch ein richtig guter Angriff, eigentlich auch vielleicht fast der beste Angriff, den wir im ganzen Spiel gespielt haben, soweit ich mich jetzt zumindest gerade dran erinnere.
In der 24. Minute gab es da auch nochmal einen Angriff. Vielleicht war das aber auch der, wo du gemeint hast eben. Der war ein komischer Angriff durch die Mitte irgendwie. Das war total seltsam.
Ich erinnere mich
und da hat unsere ganze Abwehr aber nicht gut ausgesehen in dieser Phase. War irgendwie dann so von links so in die Mitte gelaufen und dann so aus 16 Meter oder sowas, 18 Metern aufs Tor geschossen. Hat dann, glaube ich, Lude gehalten. Ne? Das war auch schon... Das waren halt so... Das war genau die Szene oder die Phase, wo wir halt echt zu wenig gemacht haben für uns und euch zu viel für meinen Begriff jedenfalls zu viel spielen gelassen haben. Was man ja auch sieht, also ihr hattet ja viel mehr Ballbesitz als wir zum Beispiel.
Aber was, also direkt eine Sache, ich habe mir auch nochmal die Statistik angeguckt mit dem Ballbesitz und was ich würde sofort, also was das Erste, was ich gedacht habe, war, dass ich das total kritisieren würde, weil dieser Ballbesitz gefühlt 10% davon ausgegangen sind, dass man einfach nur in den hinteren Verteidigungsketten hin und her gepasst hat. Also das war ja nicht so, dass es jetzt irgendwie, also teilweise hatten wir richtig schöne Passstaffetten, aber es war dann doch eher so die Seltenheit und ich muss echt sagen, so viel von dem Ballbesitz, also wirklich, ich habe mir das dann irgendwie, ich bin auch habe das Spiel mir auch nochmal angeguckt, die wichtigsten Szenen und zwischendurch aber durchgespult und wenn du dann siehst, sogar im Schnelldurchlauf, so in fünffacher Geschwindigkeit, wie der Ball aber immer nur in der Verteidigerkette bleibt, dann merkst du schon, dass es so, also man hat da irgendwie nicht so richtig diesen den Spielaufbau irgendwie vonstatten gekriegt, also irgendwie aus den Ketten irgendwie ins Mittelfeld rein und dadurch, ich weiß nicht, also dann hat man versucht, mal einen langen Ball zu schlagen, aber irgendwie kam da nicht so richtig was an.
Ja, also ihr habt ja 64% Ballbesitz gehabt, also doch schon viel mehr als wir, was mich aber ein bisschen überrascht hat, aus dem Gefühl raus, hätte ich das echt gedacht, dass ihr 14 Torschüsse hattet und wir nur 10. Das ist mich, weiß gar nicht warum, aber das ist mir, war mir im Spiel oder nach dem Spiel gar nicht so bewusst, dass die Statistik da echt so aussieht.
Nee, also ich habe auch mir die Statistik nochmal angeguckt und gedacht so, oh, eigentlich, wenn du so die Statistik nur anguckst, dann sieht das ja fast so aus, als wenn wir die bessere Mannschaft gewesen waren. Aber mir kam das jetzt nicht so vor, ehrlich gesagt.
Ja, also gerade was die Torschüsse angeht, tatsächlich mir auch nicht.
Ja.
Aber okay.
Also ich wüsste auch gar nicht, also ich könnte das, weiß gar nicht, wie das noch zusammen, also 15 Torschüsse, das, also gut, okay, nee. Also ich hätte jetzt vielleicht eher so, weiß nicht,
14 8. Schüsse. Ja. Also Schüsse aufs Tor waren es 4 und wir hatten 3.
Ja, okay. Ja, genau, aber ach so, Torschüsse, genau, ja, gut. gut. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht. Ich bin aber auch so ein, ehrlich gesagt, so ein Fan von so einem Stürmertyp wie Boyd. Der ist so, weiß ich nicht. Das hat mich so ein bisschen auch so an das so englische Championship oder so, einfach so richtig schöne Stürmer, die einfach nur richtig so, weiß ich nicht, das war schön anzusehen, muss ich ehrlich sagen. Also habe ich gedacht, so, och, so einen brauchen wir.
Ja, also da gab es ja dann die Chance, wo er da gegen den Pfosten geschossen hat, aber also der ganze Angriff war brutal gespielt. Ja, also Kraus fängt den Ball ab am eigenen 16er mehr oder weniger, passt dann zu Ritter, zu Herrscher und zu Herrscher? Nee, Moment, bin gerade verkehrt. Genau, zu Ritter. Ritter macht da, die geht ja dann bis zur Außenlinie, umspielt da noch zwei Spieler, glaube ich, von euch, zwei Gegenspieler, geht da an der Außenlinie so vorbei, passt in die Mitte, Kraus verlängert und Boyd knallt ihn einfach an den Pfosten. Mhm. Und ich dachte echt im Stadion, der ist drin. Ich habe das irgendwie gar nicht verstanden und irgendwie war der Ball dann plötzlich wieder in der Mitte. Ja, schon zu halb einem jubeln. Ja. Wenn man sich so die Zehn anguckt, denkt man, eigentlich muss er ja aus dem einen Meter, muss er den ja locker reinschieben. Wenn man sich dann aber nochmal genauer anguckt, kommt der Ball dann von Kraus ja doch schon sehr überraschend, muss ich sagen. Also was er ja auch selber gesagt hat, aber es ist auf den Bildern, wenn man es jetzt genauer anguckt, wirkt es auch tatsächlich so.
Ja, ja, also hätte dann direkt dann quasi, also du spielst ja eigentlich selten so einen Pass von der gefühlt Strafraumgrenze, dann ja, direkt da an zweiten Pfosten. Da stand er natürlich frei, aber ich glaube, er hat auch gar nicht so freie Sicht drauf gehabt. Da standen ja auch einige Leute dann noch im Strafraum. Und dann, aber sah es am Anfang auch erst so aus, als hätte Medisch den geklärt, weil er da in die Richtung geht und so den Schritt rüber macht. Auch und dann erst später wurde dann aufgeklärt, dass es wohl der Pfosten war, der ihn geklärt hatte und nicht,
genau,
und nicht Medisch, ja. Boah, aber das war auch echt wirklich Glück. Also, boah, also das war natürlich richtig schön gespielt. Also da hätte man sich auch, ja, also gut mit dem Tor belohnen können. Und es war Glück für uns, dass dann, wie gesagt, dass der Pfosten da war, beziehungsweise dass es so überraschend dann kam, der Pass. Ja, aber gut.
Ja, und dann kam ja schon Herrscher für Zimmer. Und nachdem wir ja vorher schon Redondo angewechselt haben und Redondo... Mhm. Ist halt einfach ein krasser Spieler. Also bei uns in den Streams und Podcasts so wird Redondo halt oft ein bisschen kritisiert, weil er halt keine Abschlüsse macht oder wenig Tore macht.
Ja, okay.
Aber ist halt einfach ein sau schneller Spieler.
Ja.
Und wenn er zu seiner Schnelligkeit noch die Tore machen würde, dann dementsprechend wäre er halt auch nicht mehr bei uns. Das muss, glaube ich, jedem bewusst sein. Aber Redondo ist halt echt ist ein super schneller Spieler. Also das hat man ja auch später noch gesehen, wenn die Pässe da auf ihn kamen und ihr hattet da auch irgendwie gar keine Mittel dagegen. Ja, ich weiß gar nicht, wie oft das passiert ist, dass das Redondo da frei war und ist da die Linie hochgerannt. Einfach brutal, was der Junge da immer abliefert, wenn er da reinkommt.
Ja, also das ist, ja, das hat man dann auch gesehen. Also dann nachher auch gerade, ich weiß nicht, ob du jetzt noch eine Situation hattest, aber ich das erste, also dann ja den Konter habe ich zumindest dann, den endgültigen Konter von euch.
Genau, das war das eben, wo ich eben verwechselt hatte, das war, wo Kraus den Ball gewonnen hat, also den Ball abgefangen hat am eigenen 16er.
Ja.
Und dann,
Ja, genau.
Und dann Herrscher macht den Seitenwechsel mit seinem Pass, war halt, muss man echt sagen, also finde ich, perfekt oder saugeil gespielt. Boyd legt den Ball dann raus auf Redondo und der knallt halt einfach noch ins Netz. Also im Stadion hat sich echt angefühlt, wenn er da das Netz kaputt schießt. War echt brutal. Ja. Redondo macht nicht viele Tore, aber die er macht, die sind geil, muss man sagen. Aber das ist auch so, glaube ich, unsere Stärke. Also es war schon in der dritten Liga so, dass unsere Konter, die wir da fahren, die sind auch immer rasend schnell. Also das geht da rein. Das Umschaltspiel in den Momenten ist halt echt brutal.
Ja, aber wir waren ja eigentlich selber im Angriff und dann ja irgendwie war das dann, glaube ich, so ein Doppelpass, der, ich glaube, das ist sogar direkt an der Strafraumgrenze, irgendwie abgeblockt wurde. Und dann war das irgendwie aber auch so eine Situation, wo dann wir dann Ballverlust hatten, aber alle Spieler dann so waren so, oh nee, also ich habe gerade so in der Wiederholung immer das noch gesehen, alle waren so, oh nee, jetzt schon wieder so ein Angriff vorbeigegangen. Und da wart ihr schon wieder in der ganz kompletten Gegenbewegung. Also da kam ja niemand mehr hinterher. Weil einfach die Hälfte der Mannschaft, also gut, das ist halt ein klassischer Konter, ne? Also die Hälfte der Mannschaft steht halt im angreifenden Drittel, aber die waren ja dann alle so, oh ja, Mist, schon wieder hier blöd gelaufen in der Mitte. Und dadurch, das waren halt so die paar Sekunden, die haben halt gereicht. Und wie du auch gesagt hast, das Passspiel war überragend. Also es ging ja die ganze Zeit, unsere Verteidiger gingen die ganze Zeit davon aus, dass der letzte Pass dann halt in die Spitze gespielt wird und gar nicht so nach außen. Und das war natürlich, dann der Geniestreich, der dann zum 2-0 da zu dem Zeitpunkt geführt hat.
Und eigentlich dachte ich, damit ist das Spiel rum.
Ja, du, ich glaube, das dachten alle. Also.
Ja, und dann kommt halt die Ecke, ja, von euch. Ja, wobei der Angriff, der zur Ecke geführt hat, war ja auch gut gespielt. Da hat war ja auch Glück, dass wir da zur Ecke retten konnten, muss man ja schon sagen. Aber dann die Ecke war halt wieder sehr, sehr schlecht verteidigt, wie jetzt schon so oft. Also wir haben jetzt irgendwie 4 Gegentore und 3 durch Eckball oder sowas.
Ja.
Ist halt eine Schwachstelle bei uns, muss man echt sagen.
Ja, aber dann, dass gerade Medic wieder das Tor macht, also das war ja auch dann, ich weiß gar nicht, es war doch dann abgeblockt und fiel ihm dann irgendwie auf die Füße und dann hat er den so ganz lässig, wirklich so ganz lässig einfach so eingenetzt, obwohl er irgendwie noch durch 3-4 Spieler durchgerauscht ist. Das war ja eher der Überraschungsmoment, ja, aber so, genau. Also weil viel Druck war da jetzt, also nicht so viel Druck war dahinter. Er hat jetzt kein Loch da reingeballert.
Ja, Kraus ist dann halt nicht so richtig zum Gegenspieler, sondern hat gefühlt, ja, mit Vorsicht sozusagen, aber er hat gefühlt da nur zugeguckt und ja, dann klingelt es halt.
Aber also als Innenverteidiger 3 Tore in 2 Spielen zu machen, da wundert man sich nicht, dass Stuttgart da dran ist.
Ja, ist das realistisch, dass er jetzt noch wechselt?
Das ist gerade so die große Frage, so vom
Verein. Oder ist es nur noch die Frage vom Preis?
Nee, also das Ding ist, also ich habe gerade so einen Marktwert von, weiß ich nicht, 1,3 Millionen oder so. So, und das erste Angebot von Stuttgart war wohl irgendwie so 2-3. Und da hat St. Pauli gesagt so, nee, also so quasi gesagt so, ja, also unter, also das ist uns viel zu niedrig, das Angebot, dafür behalten wir ihn selber lieber. So das, und jetzt stand so ein bisschen im Raum, ich weiß aber gar nicht, wo diese Zahl herkommt, so diese 5 Millionen. Was natürlich krass viel Geld wäre für, also krass überwert wäre. Aber jetzt, wie gesagt, also gerade dadurch, dass er jetzt gezeigt hat, dass er, also er war halt, letzte Saison war er überragend als Verteidiger, hatte in der Rückrunde dann nachher so ein bisschen geschwächelt, hatte auch mal einen Patzer, wo er ausgerutscht ist und dann kam er irgendwie nicht wieder so zu sich selbst, zu diesem alten Qualität zurück. Und diese Saison hat er jetzt auch so ein bisschen holprig angefangen, was aber, wie viele auch sagen, nicht an ihm lag, sondern immer so an der Absprache zwischen Smash und ihm, also dass immer nicht klar war, also dass es immer einfach ein bisschen in der Abstimmung ein bisschen nicht gut funktioniert hat, aber was vorher eigentlich nie das Problem war, sondern immer nur mit Smash jetzt im Tor. Aber wenn er wirklich jetzt wieder zu so seiner alten Stärke zurückfindet und Tore macht, dann ist er auf jeden Fall, da kann er auch Bundesliga spielen. Aber gut, also natürlich behalten wir ihn lieber. aber wenn du so ein richtig krasses Angebot kriegst, dann sagst du natürlich auch nicht nein zum Geld, ne?
Ja. Ist halt als Zweitligist und als Drittligist halt immer schwer, dass dann so Spieler auch zahlt. Wenn die mal wechseln wollen, dann hast du halt auch schon so ziemlich gelost, glaube ich.
Naja, aber gut, das ist sowieso so eine Riesenbaustelle bei uns gerade. Es ist ja auch jetzt gerade, das Gerücht gibt's jetzt ja gerade und das ist wohl auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass jetzt aus der Vorstadt, dass jetzt noch ein Verteidiger zu uns kommt, der ausgeliehen wird, vielleicht mit Kaufoption, nur dass sogar, also die haben sogar gesagt, dass sie wohl sein ganzes Gehalt übernehmen würden. Das heißt, also wir würden quasi einen Verteidiger für lau kriegen, aber irgendwie, ja, irgendwo musste noch ein Haken sein. Also er kommt gerade zurück von einer Kreuzbandverletzung, ich weiß gar nicht, ob er gerissen war oder so, und hat auch nicht so richtig die Chance, sich da einzuspielen in die Mannschaft, genau, beim Rivalen. aber ob wir dann wirklich jetzt, also, boah, es ist natürlich ja nicht nur die Sache, ob man, also ich weiß nicht, von so einem Stadtrivalen dann noch einen Verteidiger zu sagen, okay, wir leihen ihn aus, ist halt schon so eine Ansage. Also
Wann ist euer Derby eigentlich? Das war für uns halt cool in der dritten Liga, da hatten wir voll die Derbys so gegen Lu Ost, also Waldhof Mannheim.
Ja.
Und Saarbrücken, das waren schon krasse Spiele, muss man ganz klar sagen. Das war schon geil. Also für uns war es natürlich schön, weil wir gewonnen haben. aber auch so von der Stimmung her.
Ah, hier, ja. Hier am 16. Oktober, also zumindest an dem Wochenende, ne? Also ja, in 2,5 Monaten. Also ist noch ein bisschen hin.
Das heißt, bis dahin ist er eingespielt und kann dann.
Ja, ist auch die Rede davon, dass er, wenn er kommen sollte, dass vielleicht eine Klausel geben wird, dass er dann natürlich nicht
spielen darf.
Ja, aber ich fände es auch komisch. Also, wenn ich so im Gegenzug überlege, ich will ja, also gut, ich würde nie davon ausgehen, dass einen von unseren Verteidigern zum HSV rüberwechselt, aber boah, also wenn der dann auch noch gegen uns spielen würde, das hatten wir nämlich ja auch schon mal, dass ein Stürmer von uns vielleicht sagt dir der Name was, Marvin Duksch, der ja eigentlich bei uns war, dann an, ich glaube, Holstein Kiel war das damals, ausgeliehen war. Und er dann auch gegen uns im Stadion Tor geschossen hat und sich wie Hulle gefreut hat.
Ah, das auch noch. Ah, ja, super.
Wo dann direkt so, also so vorher, also Sympathie war vorher nicht so, also es war so, ja, keine Ahnung, ist mir egal, der Typ. Und damit hat er wirklich, also alle Sympathiepunkte verschenkt.
Aber der war ausgeliehen, hat gejubelt, wenn er gegen euch im Tor.
Ja, genau. Dann war er dann noch ein paar Stationen Hannover und ist jetzt ja bei Bremen.
Okay.
Also. Ja, da hat er wirklich, aber das ist auch schon ein paar Jahre zurück. Dann hat man auch gesagt, gut, okay, geh woanders hin, wir wollen dich hier nicht mehr haben. Also dementsprechend muss ich schon sagen, also mal gucken, wie das jetzt dann wird mit Ambrosius, wie er heißt. Genau.
Okay.
Ja, aber
so. Ja, aber vielleicht noch zurück zum Spiel.
Genau.
Ja, also wie gesagt, also nach dem 2-1 dachte ich schon, ups, jetzt, es ist ja immer noch die Betze, ja, davon, das muss man immer noch dazu sagen. Jetzt kann alles passieren. Aber erstaunlicherweise oder für mich erstaunlich, seid ihr dann gefühlt gar nicht mehr über die Mittellinie gekommen. Also ich muss sagen, die haben das dann so clever gespielt. Da gerade nochmal nach außen über Redondo, der da richtig geil aufgedreht hat, nochmal da und nochmal aus und nochmal Eckball und was weiß ich was. Und es waren ja da 5 Minuten Nachspielzeit, weil ja da die Verletzungspause von Lute war.
Mhm. Ja, genau.
Aber irgendwie wurde es dann gar nicht mehr gefährlich. Also ich hätte echt gedacht, dass da nochmal was kommt von euch, weil ich glaube schon, wenn ihr da nochmal vors Tor gekommen wäre, wäre es auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich geworden. Wie so oft in dem Spiel. Also ihr wart zwar nicht so oft vorm Tor, aber wenn, dann fand ich das immer schon kritisch. Aber nix. Wir haben das ganz, ganz locker nach Hause gespielt.
Ja,
das zur war Überraschung von mir.
Auch schön Zeit runtergespielt, ne? Aber einfach vielleicht zugeguckt beim Finale England gegen Deutschland bei der Frauen-EM.
Wobei, fandest du, also man hat ja oft, dass dann so Zeit gespielt wird, dass man so 10 Minuten braucht, um einen Einwurf zu machen und sowas. Fandest du das unfair, wie die Zeit runtergespielt wurde?
Also ehrlich gesagt, also meine ganz eigene Meinung dazu ist ganz klar, solange die Regeln das hergeben, warum solltest du es nicht machen? Also wir haben ja immer bei uns dieses Thema, weil, ach gut, jetzt muss ich wieder Soltan zitieren mit dem Eishockey, da wo es wird die Zeit angehalten, ne, du hast einfach diese ganzen Diskussionen gar nicht. Aber solange es im Fußball so ist, das ist alles so ein bisschen so, ach ja, ich guck mal auf die Uhr, okay, ja, mal gucken.
Ja gut, nee, aber ich fand, also das daher meine Frage, fandest du, dass es, weil ich empfand es nicht so, aber das ist ja nur mein Eindruck als Lauter jetzt in dem Moment, fandest du, dass da groß auf Zeit gespielt wurde?
Also, ich meine, wenn du so fragst, also unfair fand ich es nicht, weil ich es einfach nie unfair finde. Okay. Aber so im Großen und Ganzen, ich fand schon so ein bisschen, ne? Also es war jetzt natürlich jetzt nicht so diese Extreme wie die 10 Minuten, die England.
Zum Beispiel.
Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest.
Ja, genau, das meinte ich. Ja.
Das war natürlich dann richtig krass so, aber es wurde halt, ja, aber das macht man halt. Du spielst die Zeit runter. Du machst halt, was du kannst, was die Regeln hergeben, damit du das halt über die Zeit bringst. Und wenn das halt so funktioniert, warum nicht? Du kannst natürlich auch Pech haben und den Ball verlieren und dann geht's wieder in die andere Richtung und dann hast du wieder Probleme. Also es gehört ja auch was dazu. Es gehört ja auch Können dazu, auf Zeit spielen zu können.
Ja, das stimmt. Und wie schätzt du die Leistung vom Schiedsrichter ein? Weil das ist halt immer so interessant. Gerade in der 3. Liga waren die Schiedsrichter, wie soll ich das jetzt freundlich formulieren? Nicht unbedingt die Besten. Ja. weil ich fand den Schiedsrichter bis auf die eine Szene mit Lute, wo da quasi mit einem Fuß vor da ja auf Lute gegangen war, fand ich den Schiedsrichter eigentlich, kann mich jetzt an keine große Sache erinnern, wo ich sagen, er hat da falsch gepfiffen oder sowas.
Nee, also mir ist es gar nicht aufgefallen. Ich fand da eigentlich ziemlich stabil und ziemlich gut gepfiffen, aber ich muss ja gerade nochmal nachfragen, ob meinst du die Situation, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, dann war das, glaube ich, sogar Matanovic, der dann irgendwie auf Lute zu.
Nee, jawohl. Hat es gelb gegeben, auf jeden Fall.
Aber wo er dann einfach mit dem Schienbein irgendwie gegen seinen Kopf noch geknallt ist?
Genau, oder? Richtig.
Ja. Ja, genau, ja. Ja, irgendwie.
Es hat im Stadion halt brutaler ausgesehen als
ja, genau.
In den Fernsehbildern. Von daher bin ich da mal ein bisschen vorsichtig mit meiner Beurteilung, aber im Stadion hat's brutal ausgesehen,
sag ich. Ja, das hat man auch gehört von den Rängen, dass es wohl so ausgesehen haben muss. Ich dachte auch am Anfang so, oh krass, was ist jetzt? Aber so wie es aussah, ist er wirklich nur, also konnte er nicht mehr abbremsen, ist da mit dem Schienbein da dagegen. Ich meine, natürlich kannst du irgendwie versuchen, rüber zu springen oder so. Also ich weiß es nicht, ne? Also ist natürlich auch dann schwierig, wenn du so im vollen Lauf bist. Aber ja, natürlich, also ist natürlich aber immer eine blöde Situation, gerade mit Kopfverletzungen haben wir ja auch gerade, ist ja einfach wieder ein großes Thema.
Ja, da hatten wir ja letzte Saison das Problem mit Götze, der da ja zweimal am Kopf verletzt war und dann jetzt im Endeffekt immer mit Helm spielt. Mhm. Ja, und genau. Da ist immer da ein bisschen gebrannte Kinder, was das angeht.
Naja, aber ich glaube, es war jetzt aber auch nichts Langfristiges, oder? Das war jetzt
ja. Nee, hat ja dann auch weiter gespielt.
So. Genau, ja gut, okay, aber das heißt ja auch nicht immer was.
Also. Ja gut, das stimmt leider auch. Ja.
Ja, genau. Aber es ist jetzt ja, glaube ich, auch alles dann okay gewesen im Endeffekt, ne?
Genau.
Ach so, eine Sache, die vielleicht noch jetzt vielleicht ein bisschen verspätet kommt, aber Etienne Amenido wurde ja auch noch irgendwann eingewechselt wieder ins Spiel. Das heißt, der ist wieder da, nach langer Verletzungspause wieder. Das heißt, wir haben noch einen Stürmer eigentlich zur Verfügung und ich muss sagen, ich fand ihn auch gar nicht so schlecht in der Zeit, die er gespielt hat. Natürlich ist es auch ein Spieler, der, ich glaube, mehr Zeit auf dem Platz braucht. Den kannst du nicht so bringen und der macht sofort ein Tor. Aber ist auf jeden Fall für unseren Kader gut, nochmal einen Stürmer zu haben, der auch ein bisschen spielfreudiger ist und nicht so, weiß ich nicht, so ein bisschen Zielperson wie Matanovic, der wo einfach so Ball zu ihm und dann mal gucken, sondern der auch ein bisschen mehr. Ja, aber wie siehst du das denn? War das Spiel jetzt Kampf oder eher Klasse?
Aus meiner Sicht war es ganz klar Kampf. Klasse hat es, glaube ich, wenig gehabt. Aber dafür umso mehr Kampf, wie ich finde.
Ja, also ich muss sagen, ich glaube, die wenigsten Leute würden Klasse sagen. Also ich hätte auch gesagt, jetzt es war Kampf. Also auch von unserer Seite aus, es war einfach irgendwie, man ist irgendwie nicht so richtig produktiv in den Strafraum reingekommen. Man hat sich irgendwie so ein bisschen durchs Spiel geschleppt. Auch ich weiß nicht, es war nicht so richtig so. Man hat gezeigt so, hey, hier, wir wollen aufsteigen diese Saison. Wir wollen oben mitspielen. Wir können richtig gut Fußball spielen. Sondern es war auf jeden Fall schon Kampf. Und ja, hinten ging es sogar eigentlich dieses Spiel, da habe ich schon echt Schlimmeres erwartet oder befürchtet mit dem Tor und der Verteidigung, aber ich glaube im Großen und Ganzen war es schon ein Kampf, eher als Klasse.
Ja, und bei uns kann man vielleicht auch dazu sagen, also bis zu der Vorbereitung auf das 2-0 kennen wir, glaube ich, auch eher weniger Klasse, von daher bleibt halt nur der Kampf. Aber gut, das ist das, was wir auf dem Betz auch sehen wollen, von daher passt das schon sehr gut.
Ja, das ist immer die Frage, wie man den Kampf interpretiert, aber auf jeden Fall sind wir uns dann einig mit dem Kampf, ja. Ja, wie sieht denn das bei dir aus? Irgendwie hatte ich vorher noch irgendwas gesagt, was du noch bereden wolltest, aber ich weiß nur noch, was es war.
Ja, also gut. Mir persönlich ist es halt gerade ein bisschen zu viel Euphorie bei uns. Vielleicht ist es interessant für euch, Sicht zu sehen für uns, wie es weitergeht. Mhm. Also für mich ist gerade ein bisschen viel Euphorie auch so von außen reingetragen. Ja, so gibt es ganz viele Berichte, wie toll und fantastisch das alles bei uns ist. Dass ich sehr, sehr mit Vorsicht genieße, weil beim FCK ist wie so ein Pendel, ja, also entweder ist alles ganz toll oder alles ganz schlecht. und die Wege von links nach rechts sind immer ganz, ganz kurz oder von rechts nach links, egal. Ja. Das geht immer ganz, ganz schnell. Und Dresden hatte letzte Saison auch nach drei Spielen 7 Punkte. Und wir wissen ja alle, oder vor allen Dingen wir wissen ja, wie das geendet hat. Von daher bin ich da mit all dem, was da so passiert, momentan sehr, sehr vorsichtig. Und ich hoffe, das ist bei den anderen auch so bei uns.
Na gut, das ist, glaube ich, immer die Frage nach dem Aufstieg. Ne? Man hat immer so ein bisschen Aufstiegs-Euphorie und die Frage ist, wie lange hält das, wie lange oder wann. Also irgendwann muss man ja nicht nur euphorisch sein sondern auch die so permanent und durchgehend gute Leistung zeigen und auch die Leute haben auf dem Platz, die das oder wie du sagst, auch die Kaderbreite haben, gerade so Richtung nächstes Jahr, Rückrunde und so weiter.
Ja, gerade was so mit Corona passiert im Herbst oder sowas, wenn mal noch ein paar Spieler ausfallen gleichzeitig, kann ja leider schnell passieren.
Aber das stimmt schon. Also es wird ja auch durch die Medien ja auch so ein bisschen gehypt. So, ja, man hat quasi das Gefühl, dass ihr einfach durchmarschieren werdet, aber es ist erst der dritte Spieltag gewesen. Du hast recht, das bleibt spannend. Aber im Endeffekt, also ich weiß nicht, wie das jetzt bei euch ist, aber im Endeffekt ist das Saisonziel einfach wahrscheinlich Klassenerhalt, oder?
Definitiv, ja.
Das gut, aber also im Moment seid ihr Zweiter in der Tabelle, oder was?
Zweiter, ja.
Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Total crazy. Also das ist ja, wenn du durch die Anfangseuphorie genug Punkte sammelst, dass es dir am Ende dann als Kissen, also was heißt jetzt Kissen, ne, auf Ausdruck natürlich nie, aber dann, dass das die Punkte sind, die nachher dann den Unterschied machen, dann ist natürlich wichtig und gut, ne?
Ja, aber es ist halt krass, es ist die erste Saison seit, ja, ich weiß gar nicht, seit wann, wo wir nochmal gut in die Saison gestartet sind. Also selbst letzte Saison, als wir da noch Relegationsplatz geschafft haben, sind wir ja raulich in die Saison gestartet, waren wir ja auch zum Aufstiegsplatz oder kurz davor. Von daher ist das gerade momentan sehr, sehr entspannt, das definitiv.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Bei uns ist ja ein bisschen dieser Druck irgendwie seit jetzt 1-2 Jahren, dass man denkt so, oh, vielleicht könnten wir aufsteigen, vielleicht.
Ist das euer Ziel, aufzusteigen?
Also, das ist eine schwierige Frage. Ich, gerade mal wieder, wenn wir hier über Kommunikation sprechen, durch den Verein. Es war ja zum Beispiel die letzten Saison auch so, dass man die ganze Zeit gesagt hat, nee, ach komm, wir gucken einfach, wir spielen so gut wir können, und wobei man die ganze Zeit oben mitgespielt hat, ne, und die irgendwie unter den Top 3, 4 war die ganze Zeit und es lief echt gut. Und da hat man echt gesagt so, nee, ja, wir gucken mal gucken, so, ach, wer weiß, wir warten ab. So, und im Endeffekt hat man dann irgendwann gesagt, so, okay, ja, jetzt versuchen wir oben anzugreifen, und dann sind wir einfach komplett auseinandergefallen und haben dann einfach verloren,
oh Gott,
und sind nicht aufgestiegen. Also ist da die Frage, hätte man das vielleicht doch früher irgendwie kommunizieren sollen, oder einfach gar nicht, aber das ist halt auch so dieses Ding, so, also das heißt, ich glaube, mit dem Trainer, wir haben das Potenzial aufzusteigen, sag ich mal, aber gerade dadurch, dass du so tragende Säulen wie Kieré und Burgstaller verloren hast, die einfach für die Tore zuständig waren, und ohne Tore steigst du halt nicht auf, da ist das, was sie jetzt nochmal, was sie jetzt noch an Zugängen hatten, meiner Meinung nach zumindest nicht gut genug, dass das reichen kann, um das als Saisonziel zu haben. Aber die Frage ist halt auch so ein bisschen, auch gerade mit der Torwartposition oder mit der Verteidigung. Aber da kommt jetzt halt noch ein bisschen was, ne? Also wir haben jetzt noch einen Torwart geholt, Nemeth, den wir ja auch am Anfang der Saison gekauft haben, der aber noch dann verletzt war nach dem frühen Vorbereitungsspiel. Der kommt wahrscheinlich jetzt nächstes Spiel schon wieder zurück oder spätestens dann das Spiel danach. Der eigentlich auch mitgedacht war als eine tragende defensive Säule. Und dadurch sollten wir hinten zumindest hoffentlich wieder ein bisschen dichter sein, so dass man dann vorne ja vielleicht ein bisschen mehr aufbauen kann. Und wie gesagt, wenn wir dann noch einen guten Stürmer holen, dann glaube ich auf jeden Fall dran. Aber es ist so ein bisschen, glaube ich, immer noch dieses Abwarten und gucken, wie jetzt das mit den Transfers wird, bis man wirklich sagt, okay, so, das wird unser Ziel oder nicht. Aber wie gesagt, also wer weiß das schon so genau, weil was die vereinsinterne Führungsetage für Ziele hat, das wird uns nicht mitgeteilt.
Okay. Nur persönlich die Frage, was, also die Vorstadt ist klar, ja, aber was sind so eure Rivalen für euch so sportlich?
Ja, also ich sportlich ist ehrlich gesagt dadurch, dass
St. Oder Pauli, so fantastisch, sag mal lieber
fantastisch. Genau, weil St. Pauli einfach schon sehr sehr klar ist in dem, was es präsentiert und was es sein möchte, sind die meisten Feinde dann, wenn man sie so, oder Rivalen, schon dann die in der näheren Umgebung, die das alles ein bisschen kritisch sehen. Also Holstein Kiel und Hansa Rostock sind da einfach so schon mit die Hauptfeinde, würde ich mal behaupten. Das würden die, glaube ich, auch genauso unterschreiben. Wobei das Spiel mit Kiel immer so ein bisschen von denen mehr gepusht wird als von uns. Dadurch, dass sie so lange unten irgendwo rumgedümpelt sind und ja erst jetzt seit kurzem, so in Anführungsstrichen, irgendwie in der zweiten Liga spielen und ein bisschen auf höherem Niveau. Das ist so ein bisschen, die pushen das, weil die haben wenig andere Leute, mit denen sie halt Rivalität haben können.
So und, Kandidaten haben wir ja auch.
Genau, und wir sind so, wir haben genug andere Leute, mit denen wir schon seit Jahren, eigentlich ist Lübeck zum Beispiel auch so ein Hauptrivale, aber die spielen ja auch, ich weiß gar nicht, bin jetzt Dritte?
Da spielen die Regionalliga. Die sind abgestiegen, also Regionalliga,
genau. Genau, ja, genau, also das ist, ja, also man hat hier doch so einiges in der Nähe, aber das, wogegen wir spielen, diese Saison zumindest, ist auf jeden Fall dann ja Vorstadt, Kiel und Hansa Rostock. Und gegen Bremen ist meistens Freundschaftsspiel.
Okay.
Ja, ansonsten muss ich sagen, hat es mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Vielleicht können wir uns ja mal beim Heimspiel bei uns in der Rückrunde mal vom Stadion auf ein Bierchen treffen oder so.
Wow. Hast du gut gemacht, muss ich nochmal sagen. Wow. Dankeschön. Aber was war mit dem Ton los? Klingt ein bisschen. War schon heiser? Oder aufgeregt? Sebastian war
bestimmt aufgeregt. Ich war total aufgeregt, natürlich.
Nee, aber liebe Grüße, danke für die Einladung. Genau. Tut liebe mal wirklich Grüße leid. An Tom. Absolut, Tom, bester Mann.
Und vielleicht können wir ja dann beim Rückrundenspiel nochmal was zusammen machen. Und dann kommen sie vielleicht auch nochmal so komplett zu uns. Wäre auf jeden Fall cool.
Lustig wäre es doch, wenn wir irgendwie am Millerntor sind und gemeinsame Bier trinke und beim Bier aufnehme. Oh Gott.
Das wäre cool.
Das wäre richtig cool. Geil. Ich bringe mal Zoom mit und dann geht's ab. Was? Nee, das ist ein Rekorder. Perfekt. Zoom H6. Das ist ein Field Recorder. Field Recorder. Nicht Field. Field. Das stimmt. Google nach.
Ich glaub da. Dann glaube ich dir mal.
Alter. Also, da wird doch gelacht. Alter, bringe ich halt. Nee, das rote Mischpult bringe ich nicht mit.
Jo, vor allen Dingen, mach nichts kaputt, das ist wichtig. Nicht auf den Tisch hauen oder so.
Ach, halt ich ab. Das tut immer noch weh. Ach Gott, die arme Platine. Naja, egal.
Ich weiß schon gar nicht mehr, was du dich aufgeregt hast damals.
Ei, weil jemand gesagt hat, ist egal.
Okay, dann weiß ich Bescheid.
Es haben drei verschiedene Leute unabhängig voneinander haben was erzählt.
Ach ja.
Und über den Fakt habe ich mich aufgeregt und seitdem wird gesagt, ich hätte jemand beleidigt, wo ich mal denke. Genau.
Ah. Ja.
Es ist so wunderbar bei uns. Es ist so geil.
Okay,
ich glaube, das nächste Mal komme ich nackig ins Stadion. Ich umarme sie alle.
Cool.
Ja, dann wird's cool. Ja. Hab hier dann nichts an.
Apropos Stadion, morgen gehe ich wieder ins Stadion, weil da spielen wir zu Hause gegen Paderborn.
Oh, Paderborn. Oh, wow.
Und irgendwie, und vor allen Dingen, denkt alle ans Tippen. Ich habe heute Abend gerade noch ganz knapp dran gedacht zu tippen. Sonst hätte ich es echt wieder vergessen.
Nee, ich mach das mal hier, weil Paderborn ist eine Mannschaft, ich weiß nicht, ich kann die nicht tippen. Also das. Die, hast du den Kader da mal angeguckt?
Ja. Also ich glaube schon, dass es auf jeden Fall ein sehr, sehr schweres Spiel für uns wird, ja. Wir haben ein Kader, ist 16,18 Millionen wert, ja, also doppelt so teuer wie unsere, grob. Bei uns fehlen Gott sei Dank nur Ben Zolinski und der Angelo, der Gerkas, so. Und ja, also ich habe schon ein bisschen Schiss. Also ich glaube schon, weil Schuster hat ja auch nochmal darauf hingewiesen, dass sie da in der Offensive total stark sind. Ich meine, die haben schon 10 Tore in den 3 Spielen. Ja, also das heißt, da geht offensiv auf jeden Fall was. Bei gerade mal 4 Gegentoren. Wir haben jetzt 2 Siegen und eine Niederlage. Und die Niederlage noch gegen Düsseldorf. Und Düsseldorf halte ich echt für ein starkes, starkes Team diese Saison. Und ja, das ist halt echt ein Spiel, das ich echt sehr, sehr wenig einschätzen kann.
Ja, aber Alexander treffen wir, ne? Lukas Kwasniok.
Genau.
War Trainer beim FC Saarbrücken.
Ja, das war er wohl. Und kannst du dich noch dran erinnern, was er damals gesagt
hat? Ja, was glaubst du, warum ich das gerade erwähne? Weil ich denn den Namen so gerne ausspreche?
Ja, natürlich. Du, der Zabrücke, oder? Zabrücke, das sagst du gern. Ja, was hat er dann gesagt damals?
Nö, du hast doch angeteasert. So. Jetzt musst du das machen. Ich bin jetzt im Übrigen ein bisschen beleidigt.
Okay. Und zwar war das damals beim letzten Spiel Saarbrücken gegen FSV Zwickau. Ich glaube, das war in der PK, wo er das gesagt hat. Und uns freut es natürlich, dass es Mannschaften gibt, die es mit solidem Wirtschaften auch schaffen, in dieser Liga zu bestehen.
Ja, ja, ja.
Und ja, von der Konkurrenz aus der Pfalz. Ups, ich habe mich irgendwie verlesen. Sorry. Jetzt schneiden wir raus.
Nein. Warum sollte man das rausschneiden?
Mein Satz dann und was geht ab?
Naja, das ist doch nicht mein Problem. Man muss aber dazu sagen, dass sie die 10 Tore, ne, in der DFB-Pokalrunde 1 gegen Wernigerode, also die würde ich jetzt nicht mitzählen. Was viel beeindruckender war das 4-2 gegen Hannover. Also am letzten Spiel da.
Ja.
Das war, muss ich sagen, das war hart. Das war einfach hart. Ja, ich meine, gegen Fortuna kann schon auch verlieren. Und dann halt am ersten Spieltag, ne, gegen Karlsruhe 5-1 zu Hause. Wobei die Karlsruher sind, aber ich weiß nicht, was mit denen los ist. Also
Ich würde jetzt auch mal behaupten, dass der KSC keine schlechte Mannschaft, also zumindest was die Name so hergäbe, ne, und die Statistik, ich finde die eigentlich ganz gut.
Ja, aber ich glaube, das
5-0, ich glaub, die also die haben so ein riesen Fail losgetreten. Wie? Was?
Aber ich glaube, dass der K2SC da unten nochmal rauskommt. Also die sind jetzt zwar echt schlecht in die Saison gestartet, aber was ich so von ihnen gesehen habe.
Also sie sind doch, sie sag doch selber, wenn du A schon was gesehen hast, die sind nicht schlecht.
Nee, sind sie auch nicht. Deswegen glaube ich auch, dass sie da unten nochmal rauskommen.
Also weil diese Tore, die der Karlsruher SC bislang gefangen hat, ohne Mist, also da könnte ich jetzt, ich diskutiere bis aufs Blut. Also durch so grobe Fehler, die eigentlich nie passieren, also das, ich weiß nicht, wie ich das jetzt genauer umfassen soll, aber
ich bin auch extrem unglücklich, vielleicht kann man so zusammenfassen. Ja,
unglücklich ist der ganze Verein. Nee, Quatsch. Nee, aber so dieses, ja, ich glaube, du hast recht, der Meinung bin ich auch, dass der Karlsruher SC auf jeden Fall nochmal so ein kleiner Durchstart hinlegt, ne, und dann etablieren die sich vielleicht so in der Tabelle Mitte oder so, aber die haben dieses Jahr, denke ich, nichts mit dem Abstieg zu tun. Das ist noch viel zu früh, sowas zu behaupten. Und eine Torbude oder Schießbude sind sie auch nicht. Also weder im Kassieren noch im Schießen.
Ja, was mich ein bisschen überrascht, ist halt, dass Arminia Bielefeld nicht wirklich in die Pötte kommt. Die haben jetzt auch schon 3 Niederlagen am Stück. Ja, als Absteiger hätte ich das nicht unbedingt so erwartet. Und halt auch Braunschweig hat 0 Punkte nach 3 Spielen.
Ja, aber denen gönne ich's. aus Gründen. Ja.
Ja, aber das sind so Mannschaften oder Hannover steht auch nur auf dem 15. Platz. Ja, das ist halt krass. Das kann man, glaube ich, echt noch gar nichts sagen. Bei Braunschweig kann ich jetzt echt schlecht einschätzen, ob die sich da nochmal rausspielen können. Was heißt noch rausspielen können? Das sind hier nur 3 Spiele, aber ob die es so einfach haben diese Saison, aber bei Karlsruhe denke ich schon, dass die.
Ich meine, guck mal nach Franken, ne? Fürth beispielsweise, ne? Haben jetzt aktuell 2 Punkte.
Genau.
So. Ich glaube, dass die mit uns dann auch noch mal so stärkere Gegner bekommen, den sie aber auf jeden Fall versuchen zu schlagen.
Ja, das ist das 6. Auswärtsspiel dann für uns in Fürth.
Genau. Und ich würde behaupten, dass das Fürth für uns auch ein bisschen unangenehmer wird, als sie bisher aufgetreten sind. Ich glaube auch, dass beispielsweise das Nürnberg mit den 4 Punkte, oder?
4 Punkte.
Ja. Dass Nürnberg nicht einfach so in der Tabelle Mitte bleibt. Oder sind die weiter unten? Nee, müssen so 4 Punkte, bist du 11. So.
Aber gerade nochmal auf Fürth zurückzukommen, das Fürth ist aber auch ein Gegner, der liegt uns gefühlt gar nicht. Also ich kann mich an kein wirklich souveränes Spiel gegen Fürth erinnern. Man so ein Heimspiel oder sowas, aber in Fürth.
Das erste Spiel von Milan Čažić als Cheftrainer. Oder das erste Spiel vom Marco Kurz, weil das noch anführt. Oh, das weiß ich jetzt gerade nie. Aber in Fürth haben wir auch schon gewonnen.
Also, ja, man schon gewonnen, nicht. Ja klar, aber so gefühlt ist es halt.
Oder immer als vor uns in die Relegation gegangen sind, die Dritter mir Vierter, da haben wir immer gesagt, lieber Vierter als Vierter. Also, ja, das weiß ich noch. Also die haben uns auch schon so ein bisschen im Konkurrenzkampf ein bisschen geärgert. Hansa Rostock ist A, stark, ist richtig stark. Die Buben sind on fire, ne? Und von wem?
Haben sogar in Hamburg gewonnen, also beim HSV.
Ja. Also das war halt hammerhart. Das Spiel habe ich mal angeguckt. Der Hamburger SV. Sagt euch jetzt jeder, das ist ein Aufstiegskandidat. Ich sag euch, die lande maximal auf Platz 4. Ohne Mist.
Ja, also die haben halt echt einen brutal starken Kader, ja. Also ich bin ein bisschen überrascht, aber gut, aber die haben jetzt halt auch nur sie haben 2 Spiele gewonnen, 1 verloren, also das ist jetzt auch nicht so schlecht. Der HSV kann ich echt nicht einschätzen, ob die richtig gut performen oder ob sie da gut performen, am Schluss wieder abkacken, keine Ahnung, bei dem HSV muss man alles zutrauen oder kann man alles zutrauen.
Ja, wenn mich,
in beide Richtungen.
Wer mich zu wenig zugetraut hat, ist halt Regensburg. Die sind gerade Tabellenerster, also aufgrund des, der besseren Tordifferenz und so.
Aber Regensburg hat auch letzte Saison, oder war es vor zwei, was ist schon zwei Saisons her, wo sie da auch schon sehr, sehr gut lange da gestanden haben und dann so am Schluss auch so eher abgebaut haben.
Ja, ja.
Und Heidenheim ist halt auch immer gefährlich. Also Heidenheim würde ich auch ganz klar den Aufstieg zutrauen.
Heidenheim?
Eigentlich traue ich ihnen jedes Jahr zu. Aber halt auch das ist ja extrem.
Ich weiß nicht.
Die arbeiten halt echt seit Jahren richtig top, was sie da alles treiben. Ja, haben ihren Trainer auch schon ewig. Da passt ganz viel bei denen.
Ja, wo es halt nämlich passt, ist Magdeburg. Also da habe ich mal ein bisschen mehr versprochen.
Ja, es gibt ja dann unser nächstes Heimspiel dann nach Fürth. Yes. Und boah, da haben wir uns halt in der dritten Liga ja immer schwer getan, gegen die zu spielen.
Also auf den Vergleich bin ich so gespannt.
Gegen Magdeburg?
Ja.
Ja, da weiß ich halt auch nicht, wie ich das Spiel einschätzen soll. Also da kann, glaube ich, auch alles passieren.
Also wie gesagt, Eintracht Braunschweig, glaube ich, die haben es diese Saison sehr schwer. Arminia Bielefeld macht auch nochmal einen Schuss nach oben und Karlsruhe SCA, bin ich mal sehr sicher. Hannover wird, glaube ich, auch um den direkten Aufstieg mitspielen. Also ich glaube, die mit ihrem lächerlichen Punkt da, das wird denen auch nicht gerecht. Das sieht irgendwie witzig aus, weißt du, das ist Hannover 96 und dann sicher Ennerpunkt. Wow. Und wir haben sie ja am ersten Spieltag erlebt, ne? Die waren nicht schlecht.
Ja, gerade Offensivfall, ja, definitiv.
Ja, und von daher glaube ich, Pauli spielt noch mit um den Aufstieg. Also so würde ich das jetzt aktuell einfach mal so einordnen. Sandhausen kann ich gar nichts dazu sagen. Jetzt haben wir sie alle durch, oder? Darmstadt vielleicht noch, aber Darmstadt oder Kiel. Auch nicht.
So. Ja, also ich glaube schon, dass Darmstadt eine gute Runde spielen wird, aber ob es für den Aufstieg reicht, das bin ich mir so sicher.
Ja, ja.
Also um den Aufstieg mitzuspielen, nicht Aufstieg direkt, aber ja. Um den Aufstieg mitzuspielen.
Krass. Wahnsinn. Eigentlich wollte man nur über das Paderborn-Spiel schwätzen und jetzt haben wir so alle Konkurrenten mal so kurz runtergemacht.
Genau, richtig. Runtergemacht damals.
Ja,
eigentlich nur Braunschweig.
Alles aus Lotter, die Scheiße. Ja, was?
Eigentlich haben wir nur Braunschweig runtergemacht, aber das macht
ja
nichts.
Ja, weil Braunschweig einfach verkackt hat irgendwie. Also ich weiß nicht, so sympathiemäßig ist bei mir doch jetzt nichts mehr.
Also bei mir war da mit Sympathie noch nie viel.
Naja, mit großer Sympathie bei mir auch nicht, weil sie mal irgendwie egal waren und dann, als sie damals aufgestiegen sind, habe ich es nahe gegönnt. Und was ich damals auch irgendwie geil fand, ist, dass sie gecheckt haben, dass die Infrastruktur um den Verein mitwachsen muss. Das heißt, größere Geschäftsstelle, mehr Angestellte und so. Das hat mich schon irgendwie, ja, fand ich gut. Aber dann gab es so ein paar Aktionen, wo ich sah, also natürlich von Fanseite aus, aber die Trottel gibt es bei uns ja auch. Trotzdem. So, ich habe mich beleidigt gefühlt und zwar nicht nur so ein bisschen, wo ich mir denke, Alter, ist das euer Ernst? Aber gut. Schwamm drüber.
Ja, so ist es halt.
So war's. Jetzt sind wir wieder Freunde. Ich gehe mal eben mit Braunschweig in der Trinke. So. Ach so. Du wolltest noch was vom Kwasniok oder über den Kwasniok sagen.
Genau, und zwar hat er ja, als er noch in Saarbrücken Trainer war, 2021, in dem Jahr, so danach ging er, glaube ich, schon zu Paderborn. Auf jeden Fall hat er da ja nochmal gegen uns so einen kleinen Spruch liegen lassen. Das war, glaube ich, auf der PK gegen Zwickau damals. Da meinte er noch, uns freut es natürlich, dass es Mannschaften gibt, die es mit solider Wirtschaften auch schaffen, in dieser Liga zu bestehen und vor der Konkurrenz aus der Pfalz souverän die Klasse zu halten. Von daher, viele Grüße nach Paderborn und dann ziehen wir ja mal, wer souverän ist und wer nicht. Jetzt habe ich mich so weit aus dem Fenster gelegt, dass man wahrscheinlich total in auf die Fresse rennen morgen. Aber okay.
Das ist mir so scheißegal, weil besser wie Kwasniok sind wir immer noch.
Tja. Ja. Das kann Sinn. Auf jeden Fall sympathischer.
Ich denke wohl, ihr werdet was Besseres. Ja.
Jo.
Ja. 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 Ich denke, ich bin was. Ja, doch. Ja.
Und vor allen Dingen, der Schuster hat ja gegen Freiburg auch schon gezeigt, dass er, wenn es sein muss, sich auch mit dem gegnerischen Trainer anlegt. Von daher, Schuster, bist unser Mann.
Schuster. Bleib an der Leiste weg. Nee, wie geht der Spruch?
Bleib an der Leiste weg, ja.
Nee, ernsthaft, das war vollkommen falsch, oder?
Schuster, bleib bei deinen Leisten, heißt es.
Ah, okay, alles klar. Ja, da war ich ja fast richtig. Ah, naja, das nächste Mal weiß ich's.
Jo, aber ist das ein schöner Podcast-Titel? Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Schuster, bleib an deine Leiste. ja, wär's. Also Schuster, bleib bei deinen Leisten. Oh, das ist eine Ansage an den Trainer. Oh, polarisierend, Clickbait. Oh mein Gott. Moje melde mal den Verein ab. Also beziehungsweise die Fußballabteilung. Ein Podcast ging zu weit. Nee, doch, mach mal als Titel auf jeden Fall. Schön. Ach ja, nee, und ja, ich bin wirklich gespannt, wie die Runde noch so läuft. Also die Hinrunde hat es, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen in sich. Und die Rückrunde, dann geht es so richtig ab. Ich glaube, da hat sich so rauskristallisiert, weißt du, welche Vereine sich so um den Aufstieg bewerben und welche Mannschaften so die mehr die Kämpfer sind, andere mehr die Strategen und nochmal andere, die es halt einfach mit Hand aufs Herz versuche, ihr Bestes zu geben. Also ich bin wirklich, wirklich voller Erwartungen. Verlange jetzt natürlich nicht der Aufstieg, aber wenn es passiert, mein Gott, ich sperre mich nicht. nee, so dieses, ich freue mich einfach, dass es jetzt so richtig rund geht.
Aber was man, glaube ich, nach 3 Spieltagen auch im Pokal sagen kann, ist auf jeden Fall, dass wir auf jeden Fall mithalten können. Ja, also das haben wir, glaube ich, schon mal so kurz angesprochen. Aber jetzt nach 3 Spieltagen so ein kleines Fazit zu ziehen, glaube ich, geht schon. Wir sind erfolgreicher, also nicht was die Ergebnisse unbedingt angeht, sondern halt so die Spielweise und so weiter, sind wir erfolgreicher, wie ich das so gedacht habe oder befürchtet habe. Und von daher denke ich schon, dass wir den Klassenerhalt auf jeden Fall schaffen können.
Der Meinung bin ich auch.
Ja, und dann morgen gewinnen wäre echt nochmal schön. Kann man, das wäre schon schön.
Also wenn ihr den Podcast jetzt hört, heute.
Genau,
heute. Heute haben wir es super gespielt. Oder aber für die Leute, die ein bisschen später dran sind, war das gestern ein Spiel. Leck mich fett. Wir hatten die brennende Fritteuse aufs Spielfeld geschmissen. Nee, war auf jeden Fall krasses Spiel. Boah, bin ich gespannt, Alter. Mehr Spiele Moje. Spiel, dass es weitergeht.
und dann gibt es ja am Sonntag bestimmt auch Betzi-Schätze, dann können wir ja ziehen wir Fazit vom Spiel.
Auf jeden Fall. 11.30 Uhr geht's wieder los, also gewohnte Uhrzeit. Sebastian geht dann wie immer um 11.35 Uhr esse. Also, ups, Spoiler. Wir nehmen nämlich am Montag auf, da ist alles schon passiert.
Was?
Nix. Back to the future. Gut. Dann also sind wir durch. Genau, wir sind auf jeden Fall durch und irgendwie die Themenliste abgefrühstückt. Abgefünfstückt.
Fünfstück.
Ja, war gut.
Ist ja eigentlich doch ein Münster drehen.
Gute Frage. Nächste Frage, bitte.
Okay. Nee, alles gut. Ja, dann die Abschlussfrage.
Dank. Ja.
Wo findet man dich bei Social Media?
Litz_Mark ist es bei Twitter, glaube ich. Nee. Ach, scheiße. Warte mal.
Bei Twitter ist es Mark_Litz.
Ah, gut. Also, das weiß ich selbstverständlich. Auf Twitter Mark_Litz. Auf Facebook Betzenberg Film, auf Instagram Litz_Mark. Oder?
Mit nach dem neuen Profilbild.
Ah, sehr gut. Ja, natürlich. Auf Twitter nicht. Doch. Nee, auf Facebook. Neues Profilbild. Was fehlt noch? Ach, youtube.com/c/MarkLitz. Da taucht er ab und an mal der Boy auf, der Sebastian. Und wenn man vom Sebastian Auser auf dem YouTube-Kanal nicht noch genug kriegen kann, dann könnte man ja rein theoretisch auch mal auf Twitter gucken. Dort ist es nämlich der Rote Teufel.
Der Rote Teufel, genau. Und bei Instagram, ich muss das extra mal so aufschreiben, weil ich es nämlich nicht finde. Sonst roterteufel.fck.
Ach so. Aber unser Podcast gibt's noch, ne, auf Instagram.
Genau, bei Instagram unzerstörbar-podcast und bei Twitter @unzerstörpod.
Oh, fantastisch.
Gell?
Es ist so schön. Hey, was macht denn ihr mit den Medien? Wie denken ihr über die Medien? Alter, wir sind die Medien. Wir machen's Wetter. So.
Natürlich.
Wir machen's Wetter, fragte Kachelmeier. Oder Kachelbauer, ja. Oder wie der hier ist.
Ah, wir haben der Klingebauer noch. Ist es alles gut.
Ey. Nee, der Klingebauer ist ja offiziell noch im Kader, ne?
Ja, aber nämlich im Kader. Also während dem Spiel nämlich im Kader.
Ja, ja, klar. Und wer jetzt gehofft hat, dass wir eine Neuverpflichtung kriegen, die Heinz mit Nachnamen heißt, ja, Pech gehabt.
Ja, die Bochumer machen so. Gab alles in, was nur bei uns gespielt hat. Ist fantastisch.
Bauen euch der FCK 2.0, ihr Sack, hä? Hat er nichts im Rohrpott, ohne.
Das ist schon krass, oder?
Ruf doch der Markus Krebs an, der lacht eigentlich ein bisschen aus.
Kemp, Stöger und Philipp Hoffmann spielen dort, das ist brutal.
Ey, jetzt stell dir doch mal vor, wirklich, VfL Bochum wäre so verzweifelt, dass sie bei Markus Krebs anrufen und der kommt auf einem weiß-blauen Zebra geritten und zeigt dann einfach den Stinkefinger. Fände ich fantastisch. Markus, liebe Grüße. Ich kenne dich auch nicht. So. Gut, komm, machen wir Feierabend, oder?
Genau, dann sind wir durch.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir, Marc.
Ah, ich bedanke mich.
War sehr cool heute Abend.
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben so gesagt, wir nehmen nicht lang auf, wir nehmen eine halbe Stunde auf, dann sind wir durch. Ich glaube, es war ein bisschen länger.
Jetzt ist es Stunde und fünf plus natürlich euer Podcast-Aufnahme noch. Uff.
Ja, und dann bedanke ich mich auch bei euch fürs Zuhören. Und wir hören uns demnächst wieder. Und ich sage ciao. Und das Wichtigste ist, bleibt gesund.
Genau, dem schließe ich mich natürlich an, mit dem gesund bleibe sowieso. Ich müsste das doch mittlerweile langsam mal lernen. So, lieben Dank fürs Zuhören an alle Hörerinnen und Hörer und bleibt gesund. Nee, den Spruch kann ich da nicht klauen, aber ich grüße Thomas Hilmes von der Betze-Brennpunkt.de. Tschüss!
Ciao!